Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Glauben Sie nicht die Scheiße, die irgendein Dummkopf in die Gewahr schreibt.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen. Ich grüße euch zum Rasenfunk der Schlusskonferenz, unserem Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückgucken. Das ist der 23. und ihr hört die 55. Ausgabe der Schlusskonferenz. Ich habe heute einen Gast mit dabei, der auch maßgeblich für unseren thematischen Schwerpunkt verantwortlich zeichnet, nämlich André Ajoelo, Journalist und unter anderem im hervorragenden Weserfunk zu hören. Hallo André, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass das mal wieder geklappt hat. Und magst du uns vielleicht noch in kurzen Worten beschreiben, warum man den Weserfunk hören sollte?
Ja, wo man schon als Werder-Fan in dieser Saison so wenig zu lachen hat. Wir versuchen das, wir sind vier Leute und wir versuchen das dann auch gerne mal so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge, wie es immer so schön klischeehaft heißt, anzugehen und nicht alles ganz so ernst zu nehmen. Natürlich versuchen wir auch mal ernste Fragen ernst zu beantworten, aber wir haben auch oft Gäste dabei vom vergangenen, aber meistens vom künftigen Gegner. Und ja, da gucken wir auch so ein bisschen auf Fansicht, wie ist das, wie gefällt den Leuten der Gästeblock in Bremen? Spoiler, meistens nicht so gut. Ja, und das versuchen wir dann so im Abstand von 1 bis 2 Wochen, jetzt gerade mit den englischen Wochen und so ist es natürlich nicht ganz so einfach, aber so halbwegs regelmäßig dann bei meinsportradio.de on air zu bringen.
Mhm. Und sehr zu empfehlen und dann mit den englischen Wochen, da sagst du was. Ich habe, wenn alles gut geht, werde ich in 7 Tagen von jetzt an gerechnet 4 Ausgaben veröffentlicht haben. Ich drücke mir selbst die Daumen dazu, dass das hinhaut.
Alle die Hörerinnen und Hörer natürlich auch, gehe ich mal von aus.
Mhm. Ja, ich hoffe es doch. Ich werde es ja dann irgendwie mitbekommen, ob es dann doch zu viel war. Warum auch genau 4 und nicht 3, kann ich ja vielleicht am Ende der Folge noch erklären. Aber lass mal auf den Bundesligaspieltag gucken, denn da ist ja durchaus einiges passiert. Und ich würde gerne, wenn es für dich okay ist, unten anfangen. Und da hat Hannover 96 so einige andere Mannschaften in Schockstarre versetzt mit einem Auswärtssieg beim VfB Stuttgart. Wer hätte das gedacht? The Walking Dead, nicht nur als Sky-DVD-Box, sondern auch in deutschen Bundesligastadien.
Jetzt fängst du auch schon an, das Cross-Promotion für Sky zu machen, ja?
Natürlich, da klingelt bei mir die Kasse.
Ja, ich war auch ein bisschen schockiert. Also ich glaube, die meisten Werder-Fans haben sich natürlich gefreut über den Namen des Torschützen, des dann letztlich doppelten Torschützen für Hannover, Christian Schulz, der ja als fast gebürtiger Bremer und langjähriger Werder-Spieler auch immer noch sehr beliebt in Bremen ist. Nichtsdestotrotz aus tabellarischer Sicht war es für Werder natürlich ganz ungünstig, dass jetzt eben nicht nur Hoffenheim nach dem Trainerwechsel, sondern auch Hannover nach dieser ja doch eher dürftigen Serie seit dem dortigen Trainerwechsel plötzlich schafft zu gewinnen. Also das war jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel.
Mhm. Also um die tabellarische Konstellation kurz zu umreißen, Hannover zwar immer noch auf Platz 18, aber jetzt mit 17 Punkten, davor die TSG mit 18 Punkten und dann auch schon dein Verein Werder Bremen mit 21 Punkten.
Ganz genau. Also ich fand ja in Bezug auf Hannover, wenn ich das gerade sagen darf, in der letzten Woche hätte ich eigentlich, also nach dem Spieltag letzte Woche, hätte ich eigentlich wirklich keinen Pfifferling mehr auf Hannover gegeben, weil mir schien sowohl vom Präsidenten als auch vom Trainer als auch von den Spielern her, dass da niemand mehr wirklich dran glaubt, dass sie noch eine Chance haben. Was ich ein bisschen absurd fand eigentlich, weil sie natürlich jetzt schlecht gespielt hatten und eine schlechte Serie hatten, aber nichtsdestotrotz vom Punkteabstand her zum rettenden Ufer, dass ja einfach bei 11-12 noch ausstehenden Spielen einfach praktisch nichts ist und da dann quasi nach 2 Drittel der Saison schon praktisch die Flint ins Korn zu werfen, hat mich dann doch etwas überrascht und ich weiß auch nicht genau, was das bei denen jetzt gemacht hat, dass sie jetzt plötzlich gegen die zuletzt ja doch so starken Stuttgarter dieses Spiel gewinnen auswärts.
Mhm. Ja, ich glaube, über den Wert der 3 Punkte braucht man nicht sprechen, allein wenn man sich vor Augen hält, dass es jetzt exakt 3 Monate her war, dass Hannover zuletzt gewonnen hat, am 28. November, der letzte Sieg und jetzt dann eben Ende Februar hat es mal wieder geklappt. Das heißt, der Wert ist sehr wichtig, nicht nur tabellarisch, sondern auch emotional. War es denn in deinen Augen auch verdient, jetzt mal möglichst neutral betrachtet?
Ja, das ist jetzt natürlich so ein Ding, weil ich das Spiel nur in Zusammenfassung gesehen habe, da kann ich natürlich nur teilweise nur spekulieren. Ich glaube, man braucht da auch einfach immer, es ist zwar eine Binsenweisheit, aber es ist auch einfach so, in solchen Spielen das nötige Quäntchen Glück. Mhm. Und ja, ich meine so, der Christian Schulz, der ist jetzt auch nicht als das große Tormonster bekannt, ist ja auch normal beim Innenverteidiger. Aber ja, also erstmal glaube ich, wie gesagt, ich glaube, da muss psychologisch irgendwas mit der Mannschaft passiert sein, vielleicht, also mit den Hannoveranern jetzt, vielleicht war es auch wirklich so, dass sie, dadurch, dass sie gesagt haben, eigentlich haben wir keine Chance mehr, dass dadurch ein bisschen Druck abgefallen ist von der Mannschaft und eine gewisse Unsicherheit dann sich eben auch gelöst hat und zugunsten einer gewissen Lockerheit. Ansonsten, ja, Stuttgart war die letzten Wochen ja wirklich bärenstark. Hätte man ja auch nicht unbedingt für möglich gehalten unter Kramny. Und ja, jetzt würde ich sagen, war es ein Spiel auf Augenhöhe mit dem glücklichen Ende dann für Hannover.
Mhm. Das ist wahrscheinlich, dieser Augenhöhe-Part ist wahrscheinlich das, was interpretationswürdig ist. Ich habe auch viele Meinungen gelesen. Stuttgart hatte ja gerade in der zweiten Halbzeit schon wirklich viele Chancen. Also 22 zu 12 Torschüsse sind in dem Fall auch tatsächlich mal exemplarisch für den Spielverlauf. Was ich aber interessant finde, was du gerade so nebenbei erwähnt hast, so ein bisschen die andere Einstellung der Mannschaft. Vielleicht hängt es da auch zusammen, dass Thomas Schaaf wirklich viel umstellen musste. Also die komplette Innenverteidigung war nicht anwesend. Gözelem gesperrt, Gelbsperre, Milosevic angeschlagen. Außerdem hat er Albonos, Prip und Sobjek draußen gelassen und dafür unter anderem mit Wolf und Fossum ja zwei Winterneuzugänge gebracht und Kiyotake endlich wieder mit zurück. Vielleicht waren das so die wesentlichen Elemente und zumindest kann man sagen, für die Tore war Kiyotake sehr wichtig, denn beide hat er mit einem Freistoß vorbereitet.
Ja, also zum Beispiel bei Prip fand ich ja zuletzt auch, da waren Szenen drin, wo ich gedacht habe, da funktionieren einfach die einfachsten, simpelsten Dinge nicht mehr. Einen einfachen Querpass über 3 Meter zu stoppen, der dann durchgeht und ins Ausrollt und so. Insofern war es vielleicht zum Teil gezwungen aufgrund von Ausfällen, zum Teil eben auch eine bewusste Entscheidung von Schaaf, bestimmte Spieler dann rauszunehmen. Aber da hat er offensichtlich das richtige Händchen gehabt, was die Aufstellung anging.
Mhm. Und ich finde ja persönlich, dieses Spiel hatte auf Hannoveraner Seite zwei heimliche Helden. Zum einen Oliver Sorg, der zweimal auf der Linie gerettet hat. Da flippst dann Stuttgart da auch aus. Und zum anderen fand ich, dass Ron-Robert Zieler ein richtig gutes Spiel gemacht hat.
Ja, ich sag mal, bei Werder-Fans ist Zieler jetzt auch nicht gerade der beliebteste, aber da muss ich dir auch absolut recht geben. Also,
aus welchem Grund?
Ach, da gab es mal so kleinere Geschichten, nichts, was wirklich erwähnenswert wäre. Ich meine, Hannover ist ja grundsätzlich als Verein nicht der beliebteste in Bremen und ich kann mich an viele Gesänge erinnern, dass Zieler nervös sei, was er dann oft dann leider doch nicht war, aber also, in Bremen, wenn er vor der Ostkurve gespielt hat, aber in diesem Spiel wirklich kann ich absolut recht geben, dass auch die Szene von Sorg in der Tat, dass dann natürlich dann, also da flippt man dann als Stuttgart-Fan aus. Also es ist, habt ihr jetzt ja auch umgekehrt bei dem Werder-Spiel, da gab es auch ein, zwei Szenen, wo man eigentlich den Ball schon drin sieht und plötzlich taucht da eben noch so ein Abwehrspielerbein auf der Linie auf, in der Torwart dann geschlagen ist. Das ist dann nochmal eine Spur härter, als einfach zu denken, okay, war eine gute Chance, hat der Torwart gut gehalten.
Mhm. Und für Hannover jetzt wieder das ungewohnte Gefühl, dass man auch verlieren kann. Jetzt wieder eine Niederlage.
Für Stuttgart.
Was habe ich denn gesagt?
Für Hannover hast du gesagt.
Ach, ja. Die wünschten, es wäre so, dass sie das Gefühl zu verlieren nicht mehr kennen würden.
Also so gesehen ist da natürlich dann auch spannend, jetzt bei Hannover zu sehen, wie geht das weiter im nächsten Spiel, nachdem sie jetzt letzter Spieltag eigentlich schon gesagt haben, ist vorbei die Sache. Jetzt ist eigentlich allen klar, die Sache ist noch keineswegs vorbei. Werder hat wieder keine 3 Punkte geholt, Hoffenheim hat diesmal auch nicht gepunktet. Also zumindest der Weg zum drittletzten Platz, zum Relegationsplatz ist nicht mehr so weit für Hannover.
Mhm. Und der Ausblick vielleicht auch gar nicht so wenig hoffnungsvoll. Zu Hause gegen Wolfsburg. Das ist natürlich nominell eine arg viel stärkere Mannschaft, die aber auch wirklich ihre Probleme hat. Und ich kann mich in den letzten Jahren an viele gute Spiele von Hannover gegen Wolfsburg erinnern. Also vielleicht geht da tatsächlich was.
Ja, ist natürlich auch so ein bisschen mit dem Derby-Charakter, obwohl natürlich wahrscheinlich jeder Hannoveraner sagen wird, richtiges Derby ist eigentlich gegen Braunschweig, aber
ja, da hoffen wir, dass sie das nicht spielen werden müssen in der nächsten Saison.
Zumal Braunschweig ja keine Chance mehr hat, aufzusteigen.
Genau.
Aber ja, ich denke auch, Wolfsburg ist erstaunlicherweise für den Kader, finde ich ja immer, also was der allein an Geld kostet, dass die momentan so schwach spielen. Gut, haben jetzt sicherlich auch Pech dann so mit dem Ausfall von Naldo und so, aber da geht auf jeden Fall was für Hannover, würde ich sagen.
Mhm.
Also leider, aus Werder-Sicht natürlich.
Ja, das ist natürlich deine Perspektive. Für die Neutralen ist es interessant, dass es unten jetzt doch nochmal spannender wird als erwartet. Oder vielleicht war das aber auch nur ein Strohfeuer. Also auch dieser Sieg war ja glücklich. Allein wenn man sich die Chancen anguckt, es hätte sehr gut mindestens ein Unentschieden sein können und gleichzeitig auch beide Tore durch Standards, wo man auch sagen kann, ihr werdet in dieser Saison noch gegen Mannschaften spielen, die sich da ein bisschen besser anstellen als der VfB jetzt in diesem einen Spiel.
Ja, wobei natürlich auch gerade gegen starke Mannschaften es ja oft so ist, dass sagen wir mal, nicht so spielstarke Mannschaften, die nicht so viel Offensivqualität haben, das auf der beste Weg ist, mal so einen Standard rausholen. Selbst wenn der Gegner das eigentlich gut verteidigen kann, kann da halt immer mal was passieren bei so einem Freistoß oder bei einer Ecke.
Das ist zwar sehr phrasenhaft, aber du hast recht. Deswegen ist das auch eine legitime Phrase. Ja, und bei Stuttgart, so ein bisschen jetzt der Dampf ein bisschen rausgenommen. Man hatte tatsächlich den Eindruck, die können eher Richtung einstellige Tabellenplätze gucken. Ist jetzt letztlich nichts passiert. Immer noch 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist alles im Soll. Roch ein bisschen nach Zorniger von der Art und Weise der Chancenverwertung her. Da will ich jetzt auch gar keine Namen nennen. Aber Sorgen müssen ja, die sich
nicht machen. Was du jetzt gerade in Bezug auf Hannover gesagt hast mit dem Strohfeuer, das kann natürlich auch jetzt auf Stuttgart passieren, dass vielleicht diese Siegesserie, die sie zuletzt hatten, vielleicht eben auch nur so ein kurzfristiger oder mittelfristiger Effekt durch den Trainerwechsel war und das jetzt langsam wieder beginnt zu verpuffen. Das weiß man immer erst hinterher, genauso wie bei Hannover, ob es jetzt der Auftakt war zu mehr Selbstvertrauen dann eben auch und dadurch dann vielleicht ein Dreier gegen Wolfsburg, kann es eben auch sein, dass es wirklich einfach nur zufällig mal ein glücklicher Sieg war und dann im nächsten Spiel gegen Wolfsburg die Verhältnisse wieder gerade gerückt werden.
Mhm. Darauf können wir gespannt sein und nicht nur wir zwei können gespannt sein, sondern auch noch unser zweiter Gast, der mit etwas Verspätung und für die Hörer überraschend dazugestoßen ist. Er hüpft quasi aus der Torte. Ich freue mich sehr, mit Ralf Gunnisch, einen Ex-Bundesliga-Profi hier begrüßen zu dürfen. Hallo Ralf.
Moin.
Schön, dass du es geschafft hast. Wir reden gerade, wir waren gerade schon fast am Abschließen des Spiels VfB gegen Hannover.
Ja.
Mich würde da noch deine Meinung kurz interessieren. Das war ja jetzt gerade emotional ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Hannover. Ich denke, das liegt auf der Hand. Und jetzt geht's zu Hause gegen Wolfsburg. Wie siehst denn du die Chancen von Hannover, da jetzt doch noch was zu reißen?
Also grundsätzlich kam, ich denke, das habt ihr auch besprochen, das irgendwie überraschend. Also Stuttgart so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, der letzten Spieltage, die ja da sowohl ergebnistechnisch wie auch spieltechnisch doch zu überzeugen wussten. Und Hannover ganz im Gegenteil, wo irgendwie so ein Tiefpunkt dem anderen folgte. Und dann gewinnst du auf einmal auswärts in Stuttgart. Und klar ist das ein Signal sein, so nach dem Motto, Leute, da geht noch was. Wichtig ist aber halt, was holst du jetzt aus dieser englischen Woche raus, wenn das jetzt nur hier so ein kleines aufloderndes Feuer war, was irgendwie im nächsten Spiel schon wieder gelöscht wird, dann ja, wird die Situation mit abnehmenden Spielen natürlich immer schwieriger, wenn nicht sogar ja sehr, sehr bedrohlich.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich sehr interessant.
Das
ist schön. Diese
haben wir eigentlich gerade gesagt.
Ne? Ah, okay.
Ja, und aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass nach dem Wolfsburg-Spiel ja ein ganz interessantes Auswärtsspiel steht, André.
Ja, schon am nächsten Samstag, was natürlich überraschend ist, Samstag Heimspiel und dann den Folgesamstag wieder Heimspiel durch die besagte englische Woche, Hannover 96 zu Gast bei Werder Bremen.
Wir sind
gespannt.
ja, ich glaube, so die nächsten Wochen hast du sowieso, geht's jetzt halt los, dass du halt wahnsinnig interessante Partien hast, nicht nur irgendwie möglicherweise aufgrund der lokalen Nähe, wie es ja bei Hannover und Bremen ist, sondern einfach aufgrund der Tabellensituation. Also da unten sind ja nun einige Mannschaften, die sich mit nicht so viel Abstand zueinander rumtreiben. Also da wird's noch sehr heiß zugehen. Ähnliches habe ich gestern gedacht beim Spiel Schalke gegen Frankfurt, wo ich dachte, okay, einfach aufgrund der Ergebnisse. Man weiß ja, wie die Mannschaften vorher gespielt haben. Frankfurt ist so ein bisschen im Zugzwang und Schalke sollte vielleicht auch. Mhm. So, und das sind dann natürlich Voraussetzungen, die können sich halt sehr, sehr schnell dann für solche Spiele ändern und den Spielen so einen neuen, so einen neuen Touch geben.
Mhm. Ja, es beginnt definitiv die heiße Phase. Das merkt man allerorten. Das hat man auch gemerkt an der kurzzeitigen Schnappatmung in einigen Wohnzimmern in Deutschland, als die TSG aus Hoffenheim bei Dortmund geführt hat, 1-0. Und damit meine ich bestimmt auch André. Und ich würde jetzt gerne mal über dieses Spiel reden. Ralf, die TSG macht das eine Halbzeit lang richtig gut. Und dann kippt das Spiel so ein bisschen auch mit der roten Karte. Was hat...
Da muss ich direkt einhaken, was heißt so ein bisschen auch mit der roten Karte? Das war halt die rote Karte, die für mich übrigens mal keine war.
Dann steigen wir jetzt da direkt ein.
Gerne. Nee, stell bitte deine Frage noch zu Ende, sonst nicht, dass da noch irgendwas ganz Wichtiges war, was wir beachten müssen.
Ach, überhaupt nicht. Das war doch nur der Reinkommer in dieses Segment. Nein, lass gleich gerne über die rote Karte sprechen. Also kurz für die Hörer, die es nicht gehört haben. Es war ein Konter der Dortmunder und Sebastian Rudi grätscht von hinten. Ich glaube, Aubameyang hat da abgegrätscht, ist das richtig?
Ja.
Genau, in die Beine. Es war von hinten, der Dortmunder konnte die Attacke nicht sehen. Es war allerdings nicht keine Scherengrätsche, sondern letztlich sah es schon sehr nach einem versuchten taktischen Foul aus, aber halt von hinten. Und jetzt die Frage, rot oder nicht. Ralf hat schon gesagt, warum kein Rot. André, wie hast du es denn gesehen?
Ja, ich habe es eigentlich ähnlich gesehen. Ich habe ja durchaus das Spiel jetzt eher mit der Dortmunder Brille gesehen. Allein wegen Werder wäre es ja besser gewesen, dass das Hoffenheim nicht punktet. Und zu dem Zeitpunkt lagen sie halt mit 1-0 in Führung. Und trotzdem habe ich spontan gesagt, das ist nie im Leben eine glattrote Karte. Ich fand, also es war für mich klar ein taktisches Foul. Auch die Experten, so wie Markus Merk auf Sky oder Colinas Erben, da klang das immer so ein bisschen durch, na gut, es ist vertretbar, was aber im Umkehrschluss heißt, das gibt wirklich nicht jeder Schiedsrichter diese rote Karte. Und was halt häufig kam als Begründung, warum es rot gewesen sein soll, war eben die Tatsache, dass dieser Angriff von hinten kam. Wo ich aber finde, das Bein von Rudi kam halt seitlich gegen Aubameyang, also er tritt ihm nicht von hinten in die Beine, in die Ferse, sondern er grätscht ihn quasi von hinten, aber dann eben mit seitlich kommendem Bein weg. Natürlich klares Foul, natürlich auch gelb, aber prinzipiell würde ich sagen, das ist für mich klassisches Gelb für taktisches Foul. Mit einer kleinen Einschränkung, wir haben ja jetzt Stichwort Hold-the-Wood-Rede oder so viel über Vereine gesprochen, die ihr Heil viel in taktischen Fouls und solchen Dingen suchen. Da kann man natürlich sagen, man kann dann auch mal für so eine Geschichte rot geben, aber dann ist natürlich das Problem, in 10 anderen Fällen wird es halt 10-mal nicht mit rot bestraft. Also insofern ist dann da einfach nicht die Konsequenz gegeben.
Also ich muss zu dieser roten, und da Max, da muss ich bei dir direkt auch schon zwischengrätschen. Du hast gesagt, er grätscht ihm von hinten in die Beine. Das hat er 0,0 gemacht. Ja, er verfolgt ihn. Ja, es ist ein taktisches Foul. Aber er grätscht neben Aubameyang und hakt dann ein, um ihm ein bisschen das Bein zu stellen. Es ist nicht so, dass er ihm in die Beine grätscht. Also weder die Brutalität noch die Situation, ich bin letzter Mann, noch irgendwas anderes rechtfertigt für mich die rote Karte, weil wenn du jetzt anfängst, für taktische Fouls rot zu geben, ich verstehe die Intention dahinter, aber du öffnest quasi die ein Stück weit auch die Büchse der Pandora. Ich meine, mit wie vielen Roten schmeißt du denn dann um dich? Ja, weil von der Brutalität her war das nichts anderes als jemanden am Trikot nach unten am Trikot festhalten, was das klassische taktische Foul ist.
Ja, wobei du ja aber auf der anderen Seite nicht nach Brutalität deine Karten vergibst, sondern nach Regeln, und da ist ein Angriff von hinten eben klar rot, und es war definitiv
aber so. Aber er grätscht doch nicht von hinten er trifft die noch nicht von hinten.
Naja, aber es geht darum, ob der Gegenspieler mit dem Angriff rechnen konnte. Das ist wie ein Tackling nicht im Sichtfeld in der NFL, was auch sehr hart bestraft wird. Und wenn jetzt die Grätsche also nicht so weit von rechts anfliegt, dass Aubameyang die sehen kann, dann ist es ein Angriff von hinten.
Also da kann ich dir jetzt aber sagen, das sieht ein Fußballer. Und das merkt ein Fußballer und das weiß ein Fußballer. Mhm.
Es war ja also, jetzt auch nicht so, dass das Aubameyang da sich dann vor Schmerzen gekrümmt hat. Er flog halt, weil er auch in hohem Tempo natürlich war, aber
er ist halt gestolpert.
Ja, also sag ich. Wie Ralf also, sagt, es ist von der Wirkung her das Gleiche, als wenn er ihn am Trikot zieht. Mhm. Dieses von hinten, das ist ja eigentlich immer so, von hinten treten, wo man eben gar keine Chance hat, an den Ball zu kommen, aber eben gleichzeitig eine schwere Verletzung des Gegenspielers in Kauf nimmt. Die Chance, an den Ball zu kommen, hatte Rudi in der Situation natürlich auch nicht in der Form, aber es war eben die Gefahr einer Verletzung relativ gering.
Mhm. Also da ist es mir dann auch immer zu leicht, sich hinter diesen Regeln zu verstecken. Ja, aber das steht doch da. Natürlich steht das da, aber allein nochmal, da ist für mich keine Verhältnismäßigkeit. Es ist ein taktisches Foul, da sind wir uns einig. Das hat ja keinen anderen Grund gehabt. Das war nicht Unvermögen, das war einfach nur ein taktisches Foul. Er wollte den Konter unterbinden. Mhm. So. Das ist das, war so ein Prototyp des taktischen Fouls, um einen Konter zu verhindern. Und wenn du da jetzt jedes Mal mit den Karten um dich schmeißt, also mit der Karte um dich, ich hätte mir gewünscht, gib ihm gelb. Wenn er aufsteht, sagst du, pass auf, nächstes Mal fliegst du sofort. Mhm. Also so quasi gelb mit Zusatzleistung.
Dunkelgelb.
Ja.
Er hätte definitiv die Möglichkeit dazu gehabt. Deswegen wird es ja auch als vertretbar.
Und er wollte ja zuerst auch noch gelb zeigen und irgendein Assistent sagt, nee, rot, rot, rot. Er sagt ja, man sieht ja, dass er ins Mikrofon fragt, rot, Fragezeichen. Und da frage ich mich, warum in dem Moment, die sollen halt helfen, aber der Schiedsrichter stand auch nur wenige Meter weg, also er hat das schon sehr gut gesehen.
Das stimmt allerdings, ja. Das hat man eindeutig gesehen, dass er erst an die Brusttasche fasst und dann die rote Karte rausholt. Und das hat das Spiel gedreht. Mich würde noch ein bisschen interessieren, was hat denn eigentlich Hoffenheim in der ersten Halbzeit gut gemacht? Denn das ist ja eigentlich das, was man jetzt erwarten könnte, dass man es vielleicht auch in den kommenden Wochen sieht. Das wird auch den André Brent interessieren.
Du kannst es runterbrechen auf das 1-0. Mhm. Dortmund im Ballbesitz an der gegnerischen Eckfahne. Im Prinzip alle verschoben und Raum eng gemacht in Ballnähe. Hoffenheim 3 oder 4 Mal direkt, treibt den Ball dann ab Mittellinie nach vorne, Querpass, Torschuss, gut, dass er jetzt abgewehrt wurde und im Nachschuss rein, ist nur eine kleine Randnotiz, aber wie sie sich von hinten aus der eigenen Eckfahne mit direktem Kurzpassspiel rausgespielt haben, das Ganze vertikal, zeigt im Prinzip das, was die Hoffenheimer gestern ausgemacht hat bis zum 1-0, und das ist halt wieder dieser Offensivfußball, den man versucht hat in Hoffenheim gerade in den ersten Jahren der Bundesliga-Zugehörigkeit zu zeigen, was jetzt unter Gisdol und nachher auch Huub Stevens ein bisschen verloren gegangen ist und jetzt durch Nagelsmann wieder vermittelt wird. Und man sieht einfach, Nagelsmann hat im ersten Interview gesagt, dass er halt die Sprache der Spieler spricht, da wurde er halt auf sein Alter angesprochen. Und man merkt zum Beispiel an einem Spieler wie Kevin Volland, dass er definitiv ankommt bei der Mannschaft, akzeptiert wird. Und während Kevin unter Huub Stevens irgendwie so gar keinen Spaß mehr am Fußballspielen hatte, das hat man halt auch gesehen, blüht er jetzt auf, und Kevin ist halt für Hoffenheim einer der Schlüsselspieler.
Mhm. Hat man in dem Spiel definitiv gesehen, dass er jetzt wieder eine andere Rolle spielen kann als in den Spielen unter Stevens. Außerdem sind die Hoffenheimer sehr, sehr früh draufgegangen im Spielaufbau der Dortmunder. Nagelsmann hat auch nach dem Spiel gesagt, das war so ein bisschen der Matchplan, das sei auch aufgegangen. André, haben Sie da auch ein bisschen profitiert davon, dass der BVB in der Innenverteidigung jetzt auch mit Bender und Subotic anders besetzt war als mit Hummels und Sokratis?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde ihm auch sagen, in der ersten Halbzeit war eben der Gegner Dortmund auch ein Gegner, der für seine Verhältnisse relativ schwach agiert hat, der das eben auch zugelassen hat, dass da der eigene Spielaufbau unterbrochen wurde. Und das, da sieht man vielleicht dann auch noch ein bisschen aktuell den Unterschied zwischen Dortmund und Bayern, dass Dortmund da eben in der Breite nicht ganz so stark aufgestellt ist, dass es gerade im Spielaufbau eben dann doch ein qualitativer Verlust ist, wenn ein Hummels da fehlt. Und da würde ich auch dir dann nochmal widersprechen, was die These angeht, dass die rote Karte alles entscheidend war. Für mich war auch sehr, sehr wichtig der Wechsel von Gündogan, die Einwechslung von Gündogan zur Halbzeitpause, weil dadurch hat man dann gemerkt, dass da plötzlich wirklich von hinten raus bis in die vorderste Spitze viel mehr Kreativität im Dortmunder Spiel war und Hoffenheim dann einfach nicht mehr in der Lage war, das über die gesamten 90 Minuten diese defensive Stabilität durchzuhalten. Spannend fand ich da auch, dass Nagelsmann ja im Prinzip mit einer, also gegen den Ball mit einer Fünferkette hinten agiert hat, mit drei Innen und dann noch zwei Außenverteidigern dazu. Und das natürlich auch eine wahnsinnige Stabilität da verliehen hat. Und wenn Dortmund es überhaupt mal schaffte, dieses frühe Anlaufen im Aufbau irgendwie zu überwinden, dann ging halt im vorderen Drittel dann nicht mehr viel in der ersten Halbzeit eben. Zu Nagelsmann vielleicht noch einen Satz. Ich glaube ja auch, dass der Mann sowohl taktisch eine Menge drauf hat, als auch von der Ansprache der Spieler her. Das hat Ralf ja auch gerade schon angesprochen. Ich würde ihn jetzt auch gerne nochmal loben für genau die Szene, die wir eben diskutiert haben mit dem Rot, dass er sich ja hinterher hingestellt hat und gesagt hat, ja, das ist halt schade, kann passieren, die rote Karte war da vertretbar. Wie gesagt, haben wir ja diskutiert, vielleicht von den Regeln her vertretbar, aus Ralfs und meiner Sicht zumindest zu hart und nicht angemessen im Vergleich zu ähnlichen Fällen. Aber ich finde es dann einfach super und ich finde es auch genau das richtige Signal an die eigene Mannschaft, sich eben nicht wie Schmidt hinzustellen und an jeder Schiedsrichterentscheidung irgendwie herum zu kritisieren, sondern den eigenen Spielern zu signalisieren, während des Spiels als auch nach dem Spiel, so ist egal, was der Schiedsrichter macht, das kann man so oder so sehen, aber guckt auf euch, bringt eure Leistung auf den Platz und alles andere könnt ihr nicht beeinflussen.
Richtig.
Ja.
Kannst du ja auch nicht. Also ne, du kannst auch die Diva spielen und sagen, ich verlasse den Platz nicht, der Schiedsrichter wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Insofern ist das halt die richtige Einstellung. Nur im Nachgang kann man dann müssen wir Max ja auch Arbeit machen und über solche Szenen sprechen.
Ihr macht mir keine Arbeit, ihr macht mir eine Freude. Ich mag es diskutieren über Fußball. Oh, sonst würde ich das ja nicht 55 Folgen lang schon machen. Also Hoffenheim halten wir mal fest, da hat sich wirklich einiges getan, so ein bisschen ein Zeitsprung mit noch leichten Verbesserungen oder doch einigen Verbesserungen zur Gistol-Zeit, aber vom Spielstil her. Und Dortmund unterm Strich kann man dann, glaube ich, schon sagen, ich weiß nicht, ob ihr mir wieder sprechen wollt, ein verdienter Sieg. Hinten raus hat Hoffenheim auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen die Körner gefehlt, man weiß nicht, ob es nur die Situation in Unterzahl war. Dann wird man jetzt am Ende dieser englischen Woche vielleicht sagen können, wie Hoffenheim da aufgestellt ist. Und so ist es dann erwartbar ausgegangen. 3:1 für Dortmund mit einem interessanten Spielverlauf. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwas anzumerken habt dazu.
Ja, ich würde halt sagen, so typischer glanzloser Sieg von einem großen gegen einen kleinen Verein, jetzt mal so ganz platt gesagt, wenn man sich die Tabellensituation ansieht und so ähnlich wie Bayern ja auch oft seine Siege dann in der Liga einfährt. Also da ist es am Anfang oft mühsam, aber am Ende ist es dann doch irgendwie eine klare Angelegenheit.
Hast du gerade Duse Dortmund gesagt? Indirekt? Duse?
Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht hast du da irgendwas.
War so ein Gefühl, als du gemeint hast, so wie Bayern sonst seine Siege anführt, da hatte ich irgendwie gleich so ein Hashtag vor mir. Naja, War nur eine Eingebung.
Nee, es ist einfach nur, die beiden sind halt, wenn man sich die Tabelle ansieht, zwischen Platz 2 und Platz 3 sind 15 Punkte Unterschied. Da sind momentan Bayern und Dortmund irgendwie eine Liga und ich glaube auch, wenn Dortmund an den entscheidenden Stellen nicht mal irgendwie unglücklich Punkte gelassen hätte, dann wäre vielleicht sogar noch dieses Meisterschaftsrennen halbwegs offen. Bei den zu diesem Zeitpunkt 8 Punkten glaube ich da jetzt nicht mehr wirklich dran, dass da noch was passiert.
Auch da werden wir, glaube ich, in 7 Tagen wesentlich schlauer sein, wenn dann Bayern in Dortmund gespielt hat. Ja. Lasst uns mal weitermachen am Spieltag. Und wenn ich mir angucke, wir haben über Platz 18 Hannover gesprochen, Platz 17 Hoffenheim und dann wartet auf Platz 16 Werder Bremen.
Ja.
Das heißt, wir kommen zum ersten Schwerpunkt dieser Ausgabe. André freut sich schon, ja, lacht sich wahrscheinlich ins Fäustchen, dass er jetzt über ein 2:2 gegen den SV Darmstadt sprechen darf.
Ja, es, also erstmal war es ja so, während Hoffenheim geführt hat gegen Dortmund in der Blitztabelle, war Werder dann ja schon 17. Mhm. Und das ist dann natürlich doch nochmal eine härtere Nummer als Platz 16, weil es eben einfach den direkten Abstieg bedeutet. Hat sich dann ja noch gedreht. Trotzdem, Ralf hat es ja auch angesprochen, ist es unten einfach nochmal viel enger geworden. Und ja, für Werder war es jetzt im Prinzip ja so ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel gegen Darmstadt, wo man also punktemäßig sehr nah hätte heranrücken können und stattdessen ist der Abstand eben gleich geblieben mit 4 Punkten auf Darmstadt. Frankfurt hat auch zumindest einen Punkt geholt, wäre auch noch mehr drin gewesen, aber so ist es für Werder jetzt einfach erstmal die Situation, nach hinten ist der Abstand geringer geworden und nach vorne nicht kleiner. Trotzdem würde ich sagen, wenn man sich die Tabelle anguckt und das abgleicht mit den Leistungen der Mannschaft von Viktor Skripnik, dann ist eigentlich die Tabelle noch die beste Nachricht, nämlich dass da noch alles möglich ist. Und dass es eigentlich angesichts der Leistungen auch schon wesentlich schlimmer aussehen könnte.
Mhm. Unter anderem 46 Gegentore sprechen da eine deutliche Sprache und zu Hause nur 7 Punkte geholt, ist jetzt auch nicht perfekt, wenn man versuchen möchte, in der Liga zu bleiben. Lass mal erstmal über das Spiel reden jetzt gegen Darmstadt. Ein 2:2, was am Ende durch den Ausgleich in der 89. Minute sogar ein bisschen, also das war definitiv glimpflich und man konnte fast noch für eine kurze Sekunde zufrieden sein. Trotzdem war es jetzt wieder ein Spiel gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, zumindest vermeintlich, was nicht gewonnen werden könnte. Was waren denn jetzt in dem Spiel die Gründe, dass Werder auch wieder so zurückhaltend aufgetreten ist?
Ja, es war erstmal war es wirklich ein Wechselbad der Gefühle und ich habe es ja selber in der Ostkurve mit angesehen, dafür extra nach Bremen gefahren, weil ich mir auch einfach gesagt habe, hopp oder top, da in diesem Spiel gibt's nur Werder Sieg oder Werder Niederlage. Ich habe mich auch emotional vorher gar nicht mit dieser Möglichkeit eines Unentschiedens beschäftigt und eigentlich ist Darmstadt besser ins Spiel gekommen. Der Führungstreffer für Werder kam dann fast ein bisschen überraschend oder umgekehrt gesagt, Darmstadt hatte vorher 1-2 bessere Chancen auf alle Fälle. Umgekehrt kam dann aber wiederum der Ausgleichstreffer kurz vor der Pause auch eher überraschend, sodass eigentlich dann in der zweiten Halbzeit das Spiel nochmal bei 0 losging. Ich nach hinten raus diese Interpretation mit noch glücklich dann den Punkt geholt, würde ich natürlich nicht teilen, weil dieser 2:1 Führungstreffer für Darmstadt, der kam dann eigentlich genau in die Phase, wo Werder drauf und dran war, das zweite Tor zu machen. Mhm. Und in dem Moment habe ich dann eigentlich gedacht, so, also, und so war es dann ja auch letztlich, dass zumindest ein Sieg für Werder dann eben nicht mehr möglich war, weil dafür einfach die Durchschlagskraft nach vorne zu gering war, um zu glauben, dass die da noch 2 Tore machen könnten. Das Ausgleichstor dann von Pizarro kurz vor Ende der regulären Spielzeit, muss man auch sagen, 89. Minute. Es gab dann noch weit über 5 Minuten Nachspielzeit. Da hätte also in beide Richtungen noch was passieren können. Worauf man dann als Fan natürlich auch hofft. Aber es war dann doch letztlich so, ein Punkt eigentlich zu wenig. Andererseits eben aufgrund dieser Konstellation eines sogenannten 6-Punkte-Spiels natürlich immer noch besser als zu verlieren, weil es dann eben auch nicht nur 0 Punkte bedeutet hätte, sondern gleichzeitig 3 Punkte für den Gegner, der da würde ich sagen auch oder vermuten bis zum Ende einer der Konkurrenten bleiben wird im Kampf gegen den Abstieg. Was jetzt das spielerisch auf dem Platz angeht, würde ich sagen, es war auf jeden Fall ein Fortschritt zum Spiel in Ingolstadt am vorangegangenen Spieltag, wo man wirklich sehr ängstlich aufgetreten ist und sich wirklich sehr stark darauf verlassen hat, einfach lange Bälle nach vorne zu schlagen, was auch sehr wenig gebracht hat dann einfach. Ich fand, im Darmstadt-Spiel hat man schon manchmal gesehen, dass da die individuelle Qualität verglichen mit den Darmstädtern durchaus vorhanden ist und also in beiden Teilen der beiden Mannschaften durchaus besser war für Werder. Aber natürlich eben auch einfach so dieses ganz normale Ding, wenn du da unten drin stehst, dass du kein Selbstvertrauen hast, hast schon wieder x Spiele in Folge verloren, hast einen Sieg erst in der ganzen Saison zu Hause eingefahren. Und dann kommt da diese Truppe, die nicht zu verlieren hat, weil sie sowieso jeder vor der Saison als erster Absteiger getippt hat. Die wissen, was sie können und was sie nicht können, die defensiv einfach auch sehr gut organisiert stehen. Dann ist es natürlich nochmal extra schwer. Und ich würde trotzdem sagen, es war symptomatisch, dass die beiden Gegentreffer, die Werder kassiert hat, halt beide aus Standardsituationen resultierten, wenn ich mich recht erinnere.
Ja.
Also, dass sie also da
von Wagner und ein genau. Tor dann von Sulu nach Freistoß. Da frage ich, es war ja symptomatisch in zwei Richtungen. Zum einen für den Spielverlauf und für Werder, aber zum anderen auch für Darmstadt. Und da würde mich gerne mal die Meinung des Innenverteidigers Ralf Gunnisch interessieren. Man weiß, dass Darmstadt wahnsinnig stark nach Standardsituationen ist. Warum ist es dann trotzdem so schwierig zu verteidigen, so wie zum Beispiel in der 82. Minute, als Sulu dann das 2:1 macht?
Naja, nur weil du es weißt, heißt das ja nicht, dass du dass auf einmal alle 5 cm größer sind. Also du weißt
darum. Ist es was Physisches?
Das macht die Sache ja nicht an. Also das macht das Verteidigen ja nicht leichter, nur weil ich weiß, mein Gegner ist gut im Kopfball oder in Standardsituationen. Das heißt, ich muss ja muss dieselbe Intensität, ich muss dieselben Fähigkeiten an den Tag legen. Wie vorher, das Wissen lässt mich nicht höher springen. Man ist vielleicht gewarnt, aber es zu verteidigen ist genauso schwierig. Und es ist nun mal ein Mittel, das die Darmstädter völlig zu Recht einsetzen, weil bei Standardsituationen, bei Freistößen, die du in 16er knallen kannst, geht es nicht um individuelle Qualität, da geht es nicht um Technik, da geht es nicht um spielerische Fähigkeiten, um Mannschaftstaktik oder auch das Offensivspiel einzelner Spieler, sondern da geht es einfach darum, der Ball geht rein und der Größere, der mit dem größeren Willen oder mit dem besseren Timing, wie auch immer, kriegt den Ball. Und ja, da ist es völlig egal, ob du Cristiano Ronaldo oder Guido Buchwald heißt.
Aber das heißt quasi,
wobei Guido Buchwald ja auch schon Maradona, aber ihr wisst, was ich meine. Also das spielt halt überhaupt keine Rolle. Das sind halt so einzelne Situationen, wo sehr viele Grundvoraussetzungen des Fußballs keine Rolle spielen, dafür aber andere Dinge eine sehr große Rolle. So, und du musst nicht der beste Fußballer der Welt sein, um ein gutes Kopfballtiming zu haben, zum Beispiel. So, und das ist ja nicht das erste Mal, dass Sulu erfolgreich ist.
Ich würde Ralf ja an der Stelle trotzdem ein bisschen widersprechen wollen. Torwart kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen, aber eben kann man das vorher wissen, und da würde ich sagen, okay, man weiß, dass Darmstadt in diesem Bereich stark ist, man kann sich darauf einstellen, man kann es vielleicht auch als besonderen Trainingsschwerpunkt unter der Woche nochmal sich vornehmen, solche Standards zu trainieren, und da würde ich halt sagen, es war eben gerade nicht die Frage der Größe, ich glaube, beide Bremer Innenverteidiger, die da auf dem Platz standen, sind noch ein paar Zentimeter größer als Sulu, der da diesen Kopfball gewinnt. Das Problem war einfach, die Innenverteidiger waren nicht da, wo der Ball hinkam, beziehungsweise wo dann der Gegner stand und von da aus seinen Köpfen konnte. Und letztlich scheint mir bei dieser Situation war einfach das Problem, Teil der Bremer Abwehr hat eben auf Abseits gespielt und ein Teil nicht. Und das ist dann natürlich ganz schlecht, wenn dann plötzlich eben der angreifende Spieler, in dem Fall der Darmstädter Innenverteidiger, mehr oder weniger freistehend dann da zum Kopfball kommt. Und das, denke ich, das war dann schon auch alles ein bisschen, ja, so taktisch, technisch, sicherlich auch eben wiederum diese Unsicherheit, dass man dann da vielleicht die falschen Entscheidungen trifft. Und es war aber zuletzt eine Frage von mangelnder Qualität oder auch nur mangelnder Qualität in der Frage der Körperlänge.
Ja, aber das meine ich ja. Ich habe ja gesagt, nicht nur größer, also körperlich größer, sondern da geht es halt auch um so Geschichten wie Timing und auch Antizipation. Und ja, das sind halt bei solchen Standards entscheiden viele Faktoren. Und klar, wenn du natürlich so grundlegende Dinge hast wie drei Spielen auf Abseits und drei laufen hinten mit rein, ja, das wirft natürlich quasi alles über den Haufen. Dann kannst du auch einen Ikäßler hinstellen und wenn der zu denen gehört, die das riechen, dann köpft der den Ball rein, obwohl der nicht unbedingt für Kopfballstärke bekannt gewesen ist. Insofern, ja, die Darmstädter haben sich darauf fokussiert, haben das viel trainiert, so haben sie auch schon letztes Jahr in der zweiten Liga viele Tore erzielt. Und nochmal, nur weil man um deren Stärke weiß, macht das Verteidigen nicht leichter. So, man ist halt nur vorgewarnt und es kommt halt sicherlich nicht überraschend, dass Darmstadt so zum Erfolg kommt.
Als Fan macht es einen halt wahnsinnig. Aber
ja, dann kommt halt dieses klassische, ja, das weiß man doch. Ja, natürlich wissen auch die Bremer Spieler. Aber nur weil das die Bremer Spieler wissen, heißt das ja nicht, dass Sulu auf einmal 10% schlechter ist. Mhm.
Ja, vor allem ist auch tatsächlich die Frage, wenn es viel um Timing und Physis geht, vielleicht sind Standards dann in der Offensive auch leichter antrainierbar als in der Defensive.
Ja, der willst du dich darauf Part einstellen? Der agierende Part ist ja grundsätzlich einfacher als der reagierende genau. Part. So, deswegen gab es ja vor einigen Jahren, gab es ja so bei vielen Trainern diesen Switch weg von der Manndeckung, wo du ja nur reagierst. Mhm. Und da bist du ja grundsätzlich immer irgendwie einen halben Schritt hinten dran, weil du ja auf die Bewegungen deines Stürmers achten musst, sind weggegangen und sind zur Raumdeckung übergegangen, wo du ja agieren kannst, sprich du stehst und gehst aktiv zum Ball, wartest gar nicht, was der Gegner irgendwie da versucht, sondern sobald der Ball in 16er reinfliegt, gehst du aktiv zum Ball und kümmerst dich nicht um Gegenspieler, sondern kümmerst dich um den Ball. Das kommt ja nicht von ungefähr, da hat man sich ein bisschen was bei gedacht und da wollte man einfach aus dieser passiven, reagierenden Rolle, wollte man die aktive Rolle übernehmen, aber ja, auch in den Situationen gibt's immer mal oder gibt's genauso ja Standard-Gegentore. Mhm.
Apropos aktive und passive Rolle, da kommen wir doch direkt zu Viktor Skripnik, André, der meinem Empfinden nach jetzt zum ersten Mal richtig deutlich in der Kritik steht. Man muss nur ein Jahr zurückspulen, da war die Situation komplett um 180 Grad andersherum und tatsächlich spricht die Bilanz aber derzeit nicht so sehr für ihn. Wie ist denn die Stimmung in Bremen auch dem Trainer gegenüber und findest du es gerechtfertigt?
Ja, also ich bin da, glaube ich, genauso gespalten in mir selbst wie ein Großteil der Werder-Fans insgesamt. Sagen wir mal, in Bremen ist es nicht Usus und das war auch eigentlich jetzt nach dem Darmstadt-Spiel insgesamt nicht der Fall, dass man die eigene Mannschaft oder eben auch den eigenen Trainer auspfeift. Es ist schon ein Unterschied zu der Situation vor zwei Jahren unter Dutt und so, dass inzwischen da, sagen wir mal, zumindest die Geduld der Fans definitiv am Ende ist. Das ist da, damals gab es ja auch diese Aktion Allee Grün, also wo alle Fans dann in grünen Trikots unterwegs waren, die Mannschaft mit dem Bus schon begrüßt haben, so lauter so kleine Aktionen und im Moment ist schon, es gab auch so zwei Transpis vom Spiel, die das auch nochmal deutlich gemacht haben aus der Ostkurve, dass da eigentlich die Geduld zu Ende ist und dass eben auch ja, viele Fans einfach nicht mehr daran glauben, dass da unter Skripnik nochmal eine große Entwicklung stattfindet. Jetzt so konkret ist ja eigentlich nur noch die Frage, wie schafft man es oder was sind die nötigen Schritte, um den Abstieg zu verhindern. Also es ist halt sehr gefährlich, es ist sehr eng, man kann runterrutschen auf den direkten Abstiegsplatz und auch der Relegationsplatz bedeutet ja keineswegs schon die Rettung. Und ja, also ich denke, Skripnik ist erstmal ein sehr sympathischer Trainer, der auch sicherlich ein paar Sachen richtig macht, aber jetzt aktuell im Abstiegskampf ja doch mehr Fragen als Antworten eigentlich aufwirft, dass er, also ein Beispiel von vielen, dass er halt immer wieder auch eine andere Mannschaft antreten lässt, personell, aber eben auch was die taktische Formation und die taktische Ausrichtung angeht. Und eine ohnehin schon stark verunsicherte Mannschaft eben im Abstiegskampf, der dann eben kein klares Gerüst zu geben, da ist dann vielleicht eben auch so ein Gegentor wie dieses Freistoßtor von Darmstadt symptomatisch, dass drei Spieler auf Abseits spielen und drei nicht, dass das dann fast schief gehen muss. Vielleicht ist das einfach auch symptomatisch, dass eben einfach die Spieler so verunsichert sind, dass sie auch gar nicht mehr wissen, was spielen wir denn heute? Spielen wir heute eher offensiv oder defensiv? Laufen wir früh an oder spielen wir mit langen Bällen oder versuchen wir es mit kurzen Pässen? Ich fürchte, da müsste man als Trainer eben sowohl personell als auch von der Ausrichtung her einfach erstmal ein klareres Gerüst bieten. Dann auch noch bestimmte konkrete personelle Entscheidungen, die Skripnik in den letzten Wochen getroffen hat, zum Beispiel immer wieder einen Öztunali in die Startelf zu stellen, von dem ich ja sagen würde, das ist der David Odonkor 2.0. Der hat eine unglaublich hohe Geschwindigkeit, auch mit Ball, aber eine unglaublich schwach entwickelte Spielintelligenz, dass das gerade irgendwie vielleicht noch als zweite Spitze, aber gerade als Mittelfeldspieler dann einfach nicht reicht und im Prinzip man schon sich mit Ansage den ersten Totalausfall in die Startelf holt, was dann oft wieder überspielt wird dadurch, dass er vielleicht ein, zwei gute Szenen hat, die dann vielleicht auch manchmal sogar zu eigenen Toren führen, aber was das bedeutet für den Rest des Spiels und natürlich auch defensiv dann bedeutet, wenn da immer wieder in sehr gefährlichen Situationen Ballverluste passieren. Da haben sich wirklich viele Fans gefragt, warum, zumal ja auch die Vertragssituation von Öztunali einfach die ist, dass er bei Leverkusen unter Vertrag steht und aller Voraussicht nach entweder zurück muss oder woanders hin verkauft werden kann. Auf jeden Fall Werder da keinerlei Transferrechte an ihm hält und dann eben so dieses Argument, gut, der ist noch jung, der ist 19, der entwickelt sich und dem muss man Spielpraxis geben. Das mag alles in Bezug auf den Spieler stimmen, aber aus Sicht des Vereins ist es natürlich, bringt es nicht viel. Also da stellt man dann vielleicht doch lieber einen anderen Spieler der eigenen Jugend da auf den Platz, von dem man dann was hat, wenn er sich entwickelt.
Andererseits, also ich weiß nicht, wie reif das sieht, aber Skripnik muss ja auch jetzt Akzente setzen. Also welche Möglichkeiten hat er denn, diese Dynamik, in der sich Werder Bremen jetzt befindet, intern durch eigene Impulse zu verändern? Eigentlich wäre ja da zum Beispiel die Startausstellung ein Instrument, wo man sagt, da könnte man rangehen.
Grundsätzlich ja, aber ich glaube, das ist jetzt schwierig für uns zu bewerten, weil wir einfach nicht, wie es so schön heißt, wir sind nicht tagtäglich beim Training und du stellst keine Leute auf, die sich ohne jetzt jemandem was zu unterstellen, also nur als ganz grundsätzliche Aussage, die sich halt entweder nicht anbieten oder nicht anbieten können aufgrund mangels der Qualität und da kannst du, da ist natürlich auch, da fällt dann auch ganz schnell das Wort Kaderplanung. Welches Spielermaterial habe ich zur Verfügung? Und nur um sagen zu können, ich habe doch, keine Ahnung, fünfmal durchgewechselt oder so. Also das ist halt blinder Aktionismus und das ist auch nicht, so würde ich Viktor Skripnik auch nicht charakterisieren. Also solche Dinge würden nicht zu ihm passen. Was halt auch immer ganz gern genommen wird in solchen Situationen, ist halt ein Torhüter zum Beispiel austauschen. Einfach nur, weil das ja so eine meistens eine relativ unumstrittene Position ist und das nochmal so ein deutliches Zeichen ist, so nach dem Motto, hier kann sich keiner zu sicher sein oder man versucht darüber den Druck zu erhöhen. Ich möchte jetzt keine Torwartdiskussion bei Werder Bremen anzetteln, sondern da geht es nur darum, was für Möglichkeiten hat denn ein Trainer? So und da muss man dann schon vielleicht ein Stück weit auch auf den Trainer vertrauen und sagen, er sieht die Jungs jeden Tag, er trainiert mit ihnen und er kann halt ganz gut einschätzen, wie das wer da am Wochenende auf den Platz gehört. Und sollte das halt dauerhaft einfach nicht funktionieren und die sportliche Führung bekommt das ja auch mit, die sind ja auch beim Training. Und wenn es da dann Diskussionen über die Aufstellung geben sollte, dann werden die sicherlich intern geführt und dann wird vieles hinterfragt. Aber ansonsten, glaube ich, ist es für uns jetzt schwer zu sagen, ja, der muss mal den und den aufstellen. Mhm. Aber wissen wir gar nicht, trainiert er vielleicht einfach komplett Graupe und kann gar nicht aufgestellt werden. Es ist nochmal sicherlich, das sind so die Mittel, worüber ein Trainer nochmal vielleicht leistungsfördernd Druck aufbauen kann. Das sind auch so die Ansprachen. Aber jetzt konkret über einzelne Spieler zu diskutieren, ist einfach zu schwierig und hat auch für mich keine Grundlage, wenn man nicht regelmäßig beim Training ist. Es ist legitim, André, wenn du sagst, Öztunali ist in meinen Augen nicht unbedingt so der Werder Bremen momentan weiterbringt. Aber jetzt einzelne
Ich finde sehr noch einen Unterschied. Also ich finde ja richtig, was du sagst, jetzt sozusagen von außen zu sagen, hier der Spieler, der aber immer auf der Bank sitzt, der muss jetzt unbedingt mal rein, wenn man ihn selber gar nicht oder höchst selten trainieren sieht. Aber umgekehrt sehe ich ja, was Öztunali macht, wenn er jede Woche wieder in der Startelf steht oder zumindest früh eingewechselt wird, welche Leistung er da, wo es dann zählt, auf den Platz bringt. Und geh mal davon aus, dass der Trainer das ja auch sieht. Und darüber, ich meine, das ist ja jetzt keine Sache von ein, zwei Wochen gewesen, das ging ja über viele Wochen. Darüber gab es dann einfach viele Diskussionen. Klar ist sicherlich, dass da die Alternativen in der Tat auch relativ begrenzt sind. Trotzdem würde ich nochmal sagen, im Vergleich zur Winterpause beziehungsweise zum Kader der Hinrunde, Aichin hat da seine Hausaufgaben gemacht, wie es so schön heißt, hat mit Yatta Barré, Kleinheißler und vor allem Gillo Bocci dem Kader definitiv Qualität hinzugefügt, bei praktisch nicht vorhandenen finanziellen Mitteln, muss man ja auch immer sehen. Und was da jetzt einfach dabei rumkommt, was Skripnik draus macht, und letztlich ist er ja schon der Mann, der die Mannschaft aufstellt und der sie einstellt. Und ich fürchte, also es wurde jetzt so ein bisschen diskutiert, es hieß dann ja, aber es stimmt noch zwischen der Mannschaft und dem Trainer, das glaube ich auch. Ich fürchte nur, er schafft es eben nicht, die Mannschaft zu begeistern, sie zu motivieren. Und dann kann man natürlich noch über diverse taktische Detailfragen diskutieren. Aber einfach dieser Punkt, es ist halt schon sehr experimentell und da würde ich eigentlich eher sagen, so wie du, Max, das auch gerade angesprochen hast mit dem Torwart, irgendwie da darf sich niemand zu sicher fühlen oder so. Das Problem bei der Mannschaft ist ja aktuell eher, dass alle sich völlig unsicher fühlen. Mhm. Und da sollte man vielleicht, sofern es irgendwo geht, klar, Verletzungen oder Gelbsperren oder sonst was gibt's natürlich immer, aber wo es irgendwo möglich ist, sollte man vielleicht versuchen, nicht zu viel zu experimentieren, sondern eben dann zu sagen, okay, diesmal lief es nicht gut, aber wir haben das die Woche im Training trainiert und ich bin jetzt von der Variante überzeugt und ich habe hier sowieso eine Mannschaft, die zum Beispiel sehr heimschwach ist, deswegen muss ich vielleicht jetzt auch von der taktischen Ausrichtung her nicht so große Unterschiede machen zwischen Heim- und Auswärtsspielen, sondern ich versuche die mal das Ding machen zu lassen, was ich mit ihnen dann trainiere. Und von dem Punkt kann man dann vielleicht irgendwann weitergehen. Aber im Moment muss da halt die Sicherheit reinkommen. Torwart ist natürlich was, das hat Ralf schon gesagt, netterweise will er die Torwartdiskussion nicht anfangen. Das Problem ist nur, sie ist längst da und das ärgert mich eigentlich auch maßlos. Meines Erachtens eine Kampagne von einzelnen Medien angefangen weiß ich gar nicht, wann es hat, aber neulich war es halt mit dem 42. Gegentor, was ja ganz lustig genau die Rückennummer von Wiedwald auch ist. Und da kann ich als Werder-Fan nur sagen, der diesen Verein einfach über Jahre verfolgt, ich bin sehr froh über Wiedwald und wenn dann immer gesagt wird, er hat ja auch seinen Kasten über die ganze Saison noch nicht sauber halten können und so, dann denke ich mir einfach, das ist ja nicht der Torwart, der da dauernd die Tore kassiert, das ist die ganze Mannschaft, die es nicht schafft, den Gegner davon abzuhalten, Tore zu schießen. Und wenn ich Wiedwald vergleiche mit seinen Leistungen, mit seinen Fähigkeiten, mit den letzten Werder-Torhütern, dann kann man vielleicht sagen, ein Tim Wiese war auf der Linie sicherlich ein herausragender Torwart. Fußballerisch war er nicht mal Durchschnitt, würde ich behaupten. Fußballerisch war Mielitz ein Fortschritt, den ich sehr lange verteidigt habe, der dann einfach vielleicht zu viele Böcke insgesamt hatte. in den klassischen Torwartdisziplinen auf der Linie oder im 1 gegen 1. Dann kam Wolf, von dem ich sagen würde, der war fußballerisch wiederum schlechter als Militz und hatte vermutlich insgesamt genauso viele Böcke. Und verglichen damit ist, ist die Rückkehr von Felix Wiedwald, der ja in der Jugend schon für Werder gespielt hatte, definitiv ein Fortschritt. Ich finde, er hat das auch in der Hinrunde x-mal unter Beweis gestellt. Und natürlich hatte er jetzt auch ein paar Spiele in der Rückrunde, wo er, ich würde mal sagen, vielleicht nicht ganz glücklich aussah bei dem einen oder anderen Gegentor. Es gab kaum Gegentore, wo man wirklich sagen kann, das war jetzt ein Bock vom Torwart, das war ein Torwartfehler. Und das ist eben auch wieder so symptomatisch, dieses 1:2 gegen Darmstadt. Natürlich sah Wiedwald dann da auch nicht gut aus, dass er dann rauskommt und der gegnerische Spieler früher am Ball ist und über ihn oder an ihm vorbei ins Tor köpfen kann. Aber das sind halt Szenen, wo ich mich als erstes frage, wie kann ein gegnerischer Spieler 5 Meter vom Tor so alleine so frei zum Kopfball kommen? Da kann Wiedwald erstmal überhaupt nichts dafür. So, und insofern da wurde dann Tremmel verpflichtet im Winter. Natürlich ein sehr erfahrener Spieler, aber das war in allererster Linie einfach die Reaktion darauf, dass der zweite und dritte Torwart langfristig verletzt sind und man da nicht quasi den vierten Torwart beziehungsweise den 20-Jährigen, der sich jetzt wirklich in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga Spielpraxis holen soll, den jetzt dauernd in der Bundesliga auf die Bank setzen. Es war auf keinen Fall so gemeint, dass man Wiedwald da irgendwie Druck machen will oder dass man halt da einen Plan B hat, falls man vielleicht doch nicht so richtig auf Wiedwald vertraut. Deswegen finde ich diese ganze Diskussion jetzt mal Tremmel ins Tor. Ich meine, überhaupt nichts gegen Tremmel, aber der gehört vom Fußballerischen her, also vom Torwartspiel sicherlich noch zur Generation Wiese oder Kahn und der ist für ein halbes Jahr ausgeliehen. Insofern, ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie helfen würde, jetzt den Abstieg zu verhindern und das ist jetzt sicherlich die allererste Devise.
Ja, muss es ja sein. Ich habe vor, ich glaube, 4 oder 5 Ausgaben gab es eine Runde, in der sowohl ich als auch meine beiden Gäste alle 3 gesagt haben, Werder sehen wir eher auf Platz 17. Da gab es logischerweise von Werder Bremen Fans einigen Gegenwind. Wenn ich mir jetzt aber angucke, die letzten Spiele Hoffenheim, Ingolstadt, Darmstadt, davon 2 Unentschieden, eine Niederlage. Für mich wirkt das ehrlich gesagt, ohne allzu sehr schwarz malen zu wollen, als hätte man jetzt die Phase verpasst, in der man punkten muss, auch weil hinten drin eben gepunktet wird. Jetzt kommt Leverkusen, dann noch ein Heimspiel gegen Hannover, sehr wichtig. Dann aber mit Bayern, Mainz und Dortmund 3 richtig schöne Bretter.
Ja, und Augsburg und Wolfsburg danach, das kann man auch locker mal
verlieren. Genau, also ich habe so ein bisschen...
Die Problematik an der Situation ist halt, dass du die Spiele gegen direkte Konkurrenten, dass du da nicht entscheidend punktest. Ja. Dann hast du Spiele wie Bayern und Dortmund, wo du eigentlich sagst, hey, wenn wir da was mitnehmen können, dann ist das ein geiler Bonus, der uns halt echt unten nochmal einfach einen Bonus bringt und uns vielleicht schneller rausbringt, schneller über die rettende Linie bringt. Aber so, wenn du nicht mal die direkten Duelle gewinnst, gerätst du halt unter Druck, dass du gegen Dortmund, Bayern und musst was holen musst, und wenn du gegen diese Mannschaften loslegst und spielst, weil du was holen musst, oder spielst, als würdest du was holen müssen, na, Prost Mahlzeit.
Ja.
Also natürlich, das hat man gerade auch jetzt in der ersten Halbzeit im Spiel Hoffenheim-Dortmund gesehen, natürlich ist es auch für Werder Bremen nicht unmöglich, gegen Dortmund oder gegen Leverkusen oder auch gegen Bayern vielleicht was zu holen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich wesentlich geringer als in einem Spiel gegen Hannover, gegen Hoffenheim oder gegen den HSV. So, aber wenn du in diesen Spielen einfach nicht die nötigen Punkte holst und quasi die das Punkteeinsammeln auf die Top 5 verschiebst, da, ja, du machst dir selbst eine ziemlich schwierige Aufgabe. Mhm. Und so eine, es gibt ja immer diesen berühmten Satz des Sechs-Punkte-Spiels, den Ausspruch des Sechs-Punkte-Spiels. So ein Punkt gegen einen direkten Mitkonkurrenten, der ist ja dann tatsächlich auch immer irgendwie noch mehr wert. Man sieht's doch daran, wie jetzt Ingolstadt gegen Werder und gegen den HSV. Ich meine, Das Gute ist ja, und auch gegen Augsburg, klar ist es geil, wenn du den Abstand noch vergrößern kannst mit Siegen, aber selbst mit Unentschieden, hey, du hältst die anderen auf Distanz, fertig aus. So, nur ist Bremen mittlerweile auf einer Position, wo es nicht reicht, nur den Gegner auf Distanz zu halten.
Ja.
Das hätten sie vor ein paar, weiß ich nicht, vor 6, 7, 8, 9 Spieltagen, als sie noch auf 12, 13 standen, dann ist es okay, dann kannst du auch mit einem 2-2 gegen Darmstadt leben, weil bleibst einfach, du hältst sie auf Distanz. So, aber jetzt bist du halt in der Position, dass du musst aufholen, du musst Punkte sammeln. Und da reicht das halt nicht.
Ich würde da ja gar keinen Widerspruch äußern wollen.
Aber er muss, weil er ist Fan.
Ins Detail gehen. Also da gab es dann halt dieses Pokalspiel in Leverkusen, wo die Mannschaft wirklich auch gut gespielt hat und insgesamt vielleicht auch mit Glück, aber auch nicht unverdient dann in Leverkusen gewonnen hat, die sicherlich personell, individuell eine wesentlich höhere Qualität im Kader haben. Gut, und danach kommt das Hoffenheim-Spiel, wo mir sofort klar war, als Steven zurückgetreten hat, dass es ganz fatal ist für Werder, weil sie vorher wirklich in so einem absoluten Negativlauf waren und ich auch da gute Chancen gesehen habe, dass Werder das Spiel gewinnt. Dann hat eben der junge Mann in Hoffenheim das Ding übernommen, dann auch noch überraschend, eben nicht erst die Co-Trainer, sondern gleich die langfristig favorisierte Version mit Nagelsmann als Cheftrainer. Der hat offensichtlich gleich die Mannschaft erreicht. Trotzdem würde ich auch da sagen, war Werder eigentlich im Spiel gegen Hoffenheim die bessere Mannschaft. Ist natürlich blöd, wenn man dann trotzdem das Spiel nicht gewinnt. Ingolstadt war also von Seiten Werders sicherlich ein Totalausfall, was die Leistung angeht. Wo ich auch wieder sagen würde, das war in erster Linie eben die Ausrichtung da, personell komisch zusammengestelltes Mittelfeld und dann hauptsächlich mit langen Bällen operiert und das beim Aufsteiger in Ingolstadt. Ich glaube, das hat niemand verstanden, eben nicht mal die Mannschaft und entsprechend hat sie dann auch gespielt. Und dann jetzt zuletzt eben das Darmstadt-Spiel, wo ich sagen würde, fußballerisch und letztlich insgesamt von der Qualität der Chancen her war auch Werder da wiederum die bessere Mannschaft. Aber klar, es nützt natürlich alles nichts, wenn man dann trotzdem nicht die 3 Punkte holt. Und es nützt aber natürlich auch alles nichts, jetzt zu sagen, na gut, nach den nächsten 2 Spielen kommen sowieso erstmal mehrere Spiele, wo man nicht davon ausgehen kann, dass Werder da irgendwie groß punkten wird. Und deswegen ist natürlich aber jetzt was kann man jetzt sonst noch tun, den Trainer wechseln, das kulminiert natürlich jetzt so ein bisschen diese Diskussion und nach diesem irgendwie ja auch letztlich seltsamen 2-2 gegen Darmstadt, also eben gesagt, nichts Halbes, nichts Ganzes. Die Mannschaft hat gekämpft, hat sich unglücklich angestellt, hat dann aber doch noch immerhin diesen einen Punkt geholt und damit zumindest es geschafft, dass der Rückstand auf Darmstadt nicht noch größer wurde. Da war dann relativ klar, dass jetzt Skripnik wahrscheinlich nicht gleich entlassen werden würde, wobei es wohl schon so ist, dass es natürlich intern auch intensiv diskutiert wird. Das kennt man auch von Aichin, er hat auch vom Winter gesagt, es gibt keine Neuverpflichtung und dann gab es eben doch welche und auch gar nicht mal schlechte und genauso sagt er jetzt, wir halten an Skripnik fest und das muss er natürlich auch sagen, solange bis es dann eben offiziell nicht mehr der Fall ist. Es scheint wohl so zu sein, dass man in der Vereinsführung eben zum einen nicht überzeugt ist von den Alternativen, die gerade auf dem Markt sind und sich dann eben auch nicht unbedingt einig ist, also wen man jetzt nehmen soll. Das heißt halt so, Aichin würde wohl am liebsten Fronzek haben, andere eher jemand anders und ich wäre ja beim Thema Fronzek auch eher skeptisch, würde vielleicht auch glauben, dass das ein Jos Luhukay da zumindest die defensive Stabilität eher reinkriegt und am meisten träumen natürlich die meisten Werder-Fans von einem Lucien Favre, aber das ist, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen sehr unrealistisch. Und dann ist natürlich so die Frage, Trainerwechsel gut, aber wenn man keine Alternative hat, von der man glaubt, dass sie es besser macht, dann macht es natürlich auch keinen Sinn.
Ja gut, vielleicht hat Stefan Effenberg ja bald wieder mehr Zeit. Aber bevor wir jetzt darüber, über solche ungelegten Eier diskutieren, würde ich dir noch einen kleinen Mutmacher schicken. Wenn ich mir angucke, ihr braucht wahrscheinlich circa 13 Punkte noch aus den vergangenen Spielen oder vielleicht auch 16. Was mir Hoffnung machen würde, und das ist nicht allzu viel, ehrlich gesagt, wäre tatsächlich der 34. Spieltag. Ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und Vielleicht wird das das Zünglein an der Waage und damit könnten wir mal zum nächsten Spiel kommen, wo wir meiner Meinung nach nicht mehr als 60 Sekunden verbringen müssen. Die Eintracht spielt in einem Sonntagabend-Abendspiel 0-0 gegen Schalke und meine Güte, also es zeigt, wie sehr man den Fußball liebt, wenn man so ein Spiel dann trotzdem auch guckt, aber es war nicht schön.
Also Schalke bedacht, einfach kein Tor zu kassieren. Ich meine, Breitenreiter hat es nach dem Spiel auch mehrfach betont. Es ging darum, Sicherheit zu bekommen.
Aber das kann doch nicht der Anspruch sein, oder?
Ja, bringt Hüntelaar, was grundsätzlich erstmal eine nachvollziehbare Entscheidung ist. So, einfach mal Hüntelaar spielen zu lassen, das ist nicht das Verkehrteste. Aber so die Kreativposten der Schalker, die so die letzten Wochen oder die generell einfach so ein bisschen für das Offensivspiel stehen könnten mit Sané und Meier auf der Bank, die Hüntelaar einfach unterstützen können, beziehungsweise mit Bällen füttern können, spielen halt erstmal nicht. Mhm. Ja, macht die Offensivbemühungen der Schalker nicht einfacher. Und Frankfurt, ja, kann man sagen, limitiert in den Mitteln gestern. Ja. Also es war nicht so schön. Also grundsätzlich es geht natürlich nicht darum, schönen Fußball zu spielen, sondern erfolgreich. Aber das war gestern irgendwie von beiden Seiten relativ, es war ein sehr dürftiges Spiel.
Also ich würde auch sagen, also dürftig, sofort mitgegangen. Breitenreiter hat es ja auch, glaube ich, gleich nach dem Spiel gesagt, dass es auch aus Sicht der Zuschauer sicherlich mehr als dürftig war. Aber auch das natürlich vom Erfolgsargument bringt es beide Teams jetzt nicht so richtig weiter. Frankfurt hat jetzt gerade mal den Vorsprung auf Werder gehalten, aber eben mehr auch nicht. Und Schalke da im Kampf um die Champions League und Europa League Plätze hat es das halt auch nicht so richtig weitergebracht. Und Breitenreiter hat ja gesagt, er wollte eine Reaktion von der Mannschaft sehen nach dem Aus in der Europa League. Und da würde ich ja doch sagen, also wenn das die Reaktion war, dieses 0-0, dass Breitenreiter sich dann ja letztlich schön geredet hat mit, naja gut, gegen den Ball hätte die Mannschaft eine Reaktion gezeigt, würde ich mich ja als Schalke-Fan doch eher wundern. Ralf hat es ja schon gesagt, so Spieler wie Meier und Sané auf der Bank, Di Santo ja sowieso Fall für sich, wo Schalke es geschafft hat, einen durchaus guten Stürmer mit durchaus guten spielerischen Fähigkeiten zu einem absoluten Bankdrücker zu machen und eben auch einem Hüntelaar im Kader da einfach offensiv so wenig an Qualität auf den Platz zu bringen. Umgekehrt von Frankfurt würde ich sagen, da war das Bemühen eher da, die Reaktion, was zu wollen. Die Fähigkeit war vielleicht eben tatsächlich eben auch limitiert, zum Glück aus Werder-Sicht. Insgesamt würde ich aber eben sagen, aktuell, was jetzt Werder-Fans nochmal weniger Hoffnung geben dürfte, alle anderen Mannschaften, also inklusive auch Frankfurt, die eben unten drin stehen, im Abstiegskampf sind, bringen einfach momentan mehr Leistung, besseren Fußball auf den Platz und haben da einfach, wie man so schön sagt, dieses Momentum für sich. Mhm. Haben teilweise eben erfolgreiche Trainerwechsel hinter sich, also Fans, Vereine wie Stuttgart oder Augsburg, die haben ja, oder der HSV, die haben ja schon länger eigentlich sagen wir mal, zumindest gefühlt wenig mit dem Abstiegskampf zu tun. Wenn die mal eine Negativserie starten, dann kann das natürlich auch relativ schnell nochmal wieder anders aussehen. Aber im Prinzip ist natürlich so dieser Keller, wenn man jetzt Augsburg und Darmstadt noch mit zuzählt, dann Frankfurt und Hoffenheim und Hannover, die spielen momentan einfach auch alle besser als Werder.
Mhm. Ja, Eintracht wirkt doch irgendwie paralysiert.
Ja, Eintracht vielleicht noch am wenigsten, aber da gut, also die hatten jetzt auch nicht den einfachsten Gegner mit Schalke, dem es tatsächlich erstmal darum ging, defensiv stabil zu stehen, wo ich auch sagen würde, da hat Max völlig recht, also wenn das der Anspruch von Schalke ist, in Frankfurt beim Abstiegskandidaten defensiv gut zu stehen, dann ist das vielleicht doch ein bisschen wenig.
Jetzt haben wir doch länger drüber gesprochen, als wir wollten.
Ja. Lass mal wechseln. Du wirst bei Bundesliga mit Eddie da noch ganz lang drüber reden dürfen.
Ja, ich befürchte es, ja. Obwohl, nee, heute Nacht bei der Oscar-Sendung hat er auch keinen Bock gehabt, drüber zu sprechen. Er war komplett abgenervt.
Mhm. Man kann es irgendwie nachvollziehen. Ja. Ja, gucken wir mal, was bei Eintracht wird es, glaube ich, wirklich knackig. Jetzt in Berlin, dann zu Hause gegen Ingolstadt. Zwei nicht einfache Spiele. Schauen wir mal, wo wir am Ende dieser englischen Woche stehen und wie wir dann drüber reden. Aber wir haben es jetzt schon angedeutet, es gibt Mannschaften, die eine ganz andere Dynamik in ihrem Spiel gerade haben und zu denen gehört definitiv auch der FC Augsburg. Zu Hause 2:2 gegen Gladbach nach einem 0:1 in Liverpool. Augsburg 4 rotiert mit 5 Startelfänderungen. Finn Bogason mit seinem ersten Tor für den FCA. Insgesamt fand ich, Ralf, einfach ein richtig schönes Spiel. Also hat man als Neutraler sehr gerne angeguckt.
Absolut. Also das war wirklich schön anzusehen. Das ging gerade dann in der zweiten Halbzeit auch gut hin und her. Und bei den Augsburgern hat man nicht wirklich gemerkt, dass sie am Donnerstag noch ein schweres Spiel in Liverpool hatten. Mhm. Jetzt kräftemäßig. Und ja, du hast Bogason angesprochen, der für mich sehr auffällig gespielt hat, der sehr viele Aktionen hatte, vielleicht noch ein bisschen, ja, nicht hektisch wild, aber so die letzte Konsequenz im Abschluss, trotz des Tors, aber er hatte noch einige Möglichkeiten, wo er durchaus noch gefährlicher hätte sein können. Und alles in allem hat man gesehen, dass sonntags auch attraktiv oder interessanter Fußball gespielt werden kann.
Ja gut, wenn du so viele Spiele machst, dann müssen da ja auch mal gute dabei.
Das stimmt, ja.
Nee, ich würde Ralf eigentlich völlig recht geben. Also ich fand das Spiel auch sehr unterhaltsam erstmal. Ich habe es natürlich eher mit der Gladbacher Brille dann verfolgt, aber wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, wenn Augsburg eben nicht dieses Euroleague-Spiel gehabt hätte, hätten sie es wahrscheinlich sogar gewonnen. Es war von beiden Seiten aus sehr viel Einsatz, aber eben auch sehr viel Qualität spielerisch auf dem Platz. Finn Bogason fand ich auch schick. Vielleicht fehlt da wirklich noch ein bisschen die Ruhe, aber gut, wenn der Mann jetzt überhaupt erstmal sein erstes Tor in der Bundesliga gemacht hat, dann ist ja sicherlich noch viel Luft nach oben. Gladbach.
Eben, ein halber Zentimeter und wir fallen total. Wenn sein Pfostenschuss da kurz vor Ende reingeht, dann sitzen wir genau wir drei hier und sagen, bester Typ überhaupt.
Ja, da würde ich eben sagen, aus Gladbacher Sicht, da war es dann tatsächlich gerade angesichts dieses Pfostentreffers dann auch nochmal glücklich, dass es am Ende dieses Unentschieden war. Und ja, angesichts dessen, was Gladbach zwischenzeitlich schon mal gezeigt hat unter Schubert, da würde ich sagen, da im Zweifel hätte von Gladbach eben noch mehr kommen müssen, aber ja, Augsburg war da eben auch einfach ein sehr harter Gegner, gerade offensiv. Ich habe ja die Augsburger immer so ein bisschen auf dem Zettel als eine von den Mannschaften, die auch gerne mal sehr unfair im Sinne von sehr nicklig spielen und viel auf Spielunterbrechungen und so weiter aus sind. Das fand ich jetzt bei diesem Spiel glücklicherweise fast gar nicht. Ich glaube, das war auch insgesamt ein sehr faires Spiel mit sehr wenig Fouls und ja, eben sehr viel Spielfluss, wodurch es dann überhaupt auch so hin und her gehen konnte und dann letztlich dann unterm Strich sicherlich auch ein gerechtes 2:2. Und ich glaube, also wenn bei Augsburg eben nicht noch ganz entscheidend was passiert, werden die trotz relativ geringem Vorsprungspunktemäßig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben.
Mhm. Jetzt ein ganz wichtiges Spiel in Hoffenheim für Augsburg. Da darf man sich drauf freuen, jetzt unter der Woche. Ralf, du musst mir mal helfen. Kannst du für mich das Mysterium Raphael aufdecken? Der hat schon wieder 13 Buden gemacht und 12 Vorlagen. Und ich krieg den trotzdem irgendwie spielerisch nicht zu fassen. Ich dachte jetzt schon die dritte Saison in Folge, nee, irgendwie der verarbeitet manchmal die Bälle zu langsam oder er steht auch nicht immer perfekt. Und ich scheine mich aber komplett zu irren. Was macht den denn so gut?
Genau das, dass du ihn irgendwie kaum greifen kannst. Raphael ist so ein Spieler, der sich unglaublich gut so in den Halbräumen und den Schnittstellen bewegt. Das ist so ein Schleicher nicht, für einen Schleicher hat er einfach zu viel Tempo, aber er findet einfach genau die Lücken und hat eine wahnsinnig gute Ballbehandlung, hat auch ein entsprechendes Tempo und diese Fähigkeit einfach so zwischen den Gegenspielern den Raum zu finden, das ist meistens nur 1-2 Meter, wo Innenverteidiger und Außenverteidiger zum Beispiel auseinanderstehen, beziehungsweise wo im Zwischenraum sie beide nicht mehr hinkommen, wenn er mit dem Ball da durchläuft und so Geschichten. Das macht ihn halt so, das macht ihn so schwer zu berechnen. Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, du hast manchmal das Gefühl, du hast ihn im Griff, du hast ihn aus dem Spiel genommen Und aber das interessiert ihn halt alles gar nicht. So, dass ja, der, er verliert den Ball dreimal, er verliert ihn fünfmal, er verliert ihn sechsmal. Aber er versucht es auch ein siebtes, achtes und neuntes Mal. Und spätestens beim zehnten Mal gelingt die Aktion halt. Und dann kannst du dir all die neuen geilen Defensivaktionen in die Haare schmieren, weil beim zehnten Mal schießt er das Ding rein. So, und das ist so dieses, ja, so aalglatt, schwierig zu greifen. Das ist das, was Rafael auf dem Platz halt ausmacht. Das ist so.
Der brasilianische Thomas Müller.
Ja, so ein bisschen. Es geht tatsächlich in die Richtung. Das ist so ja einfach unangenehm, weil den, da kannst du nicht sagen, so, den habe ich jetzt im Griff, weil mit der nächsten Situation kann er dir auch wieder entgleiten. Du kannst ihn echt 80 Minuten ausschalten, gewinnst jeden Zweikampf und um mal in der Fußballsprache von früher zu bleiben, du frisst ihn auf, aber irgendwie hat er dann, und selbst wenn er nach außen in lustlos wirkt, sobald ein Ball in seiner Nähe ist, ja, dann gib mir das Ding, ich schieße ihn rein. Und ja, wahnsinnig wichtiges Element für die Gladbacher Offensive. Und mich freut zum Beispiel, dass Patrick Herrmann gestern auch wiedergekommen ist, wieder auf dem Platz stand, der ja auch ein Garant ist für Kreativität, für Spielwitz, für Spielideen, der aber halt auch noch braucht nach so einer langen oder nach so einer schweren Verletzung. Aber mein Gott, das war jetzt mal wieder das erste Spiel, die ersten Minuten, und der wird dem Offensivspiel der Gladbacher noch richtig gut tun. Und dann hast du noch eine Option mehr und noch bist halt sehr vielseitig.
Ja, das wird definitiv noch spannend, das Rennen um die internationalen Plätze. Aber bevor ich darüber noch kurz mit euch sprechen möchte, wird es Zeit, dass wir zum zweiten thematischen Schwerpunkt kommen. Ein echtes Schweinespiel liegt vor uns. HSV gegen Ingolstadt. Auf dem Papier ein 1:1. Im Nachhinein sehr, sehr viele Diskussionen über die Art und Weise, wie Ingolstadt gespielt hat. Und da habe ich jetzt den perfekten Gesprächspartner. Ralf, was möchtest du Louis Holtby entgegnen?
Also wenn der HSV anfängt, ich meine, jetzt werden viele sagen, oh, jetzt disst er wieder den HSV, aber wenn sich der HSV jetzt zum Retter der Fußballästhetik aufschwingt, also liebe Leute, wo wart ihr die letzten 3 Jahre? Es ist interessant, dieser Reflex ist wahnsinnig interessant, und ich habe letzte Woche eine sehr emotionale Diskussion bei Bundesliga gehabt, und ich befürchte, das wird heute Abend nicht anders werden, weil Nils ja betroffen ist mit diesem Spiel als HSV-Fan. Die letzten Jahre war es immer relativ simpel. Braunschweig ist aufgestiegen, Paderborn ist aufgestiegen, Greuther Fürth ist aufgestiegen, die haben mitgespielt, waren sympathisch, aber sind mit 0 Punkten nach Hause gefahren. So, das Bundesliga-Establishment, die etablierten Clubs, das war, ja, schön, euch mal da zu haben, schön mal in Fürth zu spielen, oh, ist ja hier ein nettes Wellblechstadion in Paderborn, und ach, Braunschweig, ist das schön, dass ihr als Traditionsverein wieder da seid, aber die Punkte nehmen wir mit. So, und jetzt hast du zwei scheiße, giftige Mannschaften, die quasi das in den Topf werfen, was sie können. So, du hast der kleine Max und der kleine André, ja, ihr beiden, wenn ihr mit 6 Jahren auf dem Bolzplatz bei den 12-Jährigen mitspielen durftet, habt ihr sie auch nicht ausgetanzt wie Messi, weil dann würdet ihr jetzt nämlich beim FC Barcelona spielen. Wenn, dann habt ihr euch in den Waden festgebissen und habt alles versucht, was ihr als kleine 6-jährige Steppkes gegen die großen 12-Jährigen auf den Platz bringen könnt.
Das mache ich heute noch, wenn ich gegen 50-Jährige spiele.
So, und es ist doch völlig normal und absolut legitim, dass Vereine wie Darmstadt und Ingolstadt halt alles probieren. Und die Diskussion hatten wir letzte Woche, hey, wenn die Freistöße gepfiffen werden, dann nehme ich diese Freistöße doch gerne an und dann mache ich Tore aus Freistößen, die zählen genauso wie ein wunderbar rausgespieltes Doppelpass-Flanke-Fallrückzieher-Tor. Natürlich ist das andere schön anzusehen. Aber Ingolstadt und Darmstadt sind nicht dafür da, die Liga zu unterhalten mit Tiki-Taka, sondern die sind da einfach, die einzige Aufgabe dieser beiden Mannschaften ist, drin zu bleiben. Und wenn da irgendwas nicht regelkonform abläuft, dann haben wir Schiedsrichter, die das sanktionieren. Wenn das alles im Bereich der Regel abläuft, mein Gott, solange es keine B-Note im Fußball gibt, ist das alles erlaubt. So, und ich finde, diese Kritik, die jetzt geäußert wird, jetzt von einem Drimmitsch und von Luis Holtby, die sich da jetzt ein Stück weit, die da jetzt mal den Lautsprecher gespielt haben am Wochenende. Drimmitsch hat gesagt, es tut ihm leid, dass er, was hat er gesagt, dass er diesen Fußball spielen muss. So, jetzt ist er noch nicht so lange beim HSV. ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also, ja. Ey, Junge, ich halte dir zugute, dass du erst ein paar Wochen bei diesem Verein bist, aber nochmal, wenn du jetzt der Retter der Fußballästhetik sein möchtest, puh, also, ja. Was hat Pep Guardiola gemacht? Die Ingolstädter haben in München nicht anders gespielt. Ich war dadurch, dass ich ja da unten lebe, war ich da, ich habe es mir live angeschaut. Die haben nicht anders gespielt. Ein Pep Guardiola hat sich aber hingestellt und hat gesagt, dass es wahnsinnig unangenehm war, gegen diesen Gegner zu spielen. Sie haben aber Lösungen gefunden. Klar, jetzt haben die Bayern natürlich eine exponierte Qualität, das ist eine andere Liga, aber sie haben Lösungen gefunden, und sind dementsprechend auch als Sieger vom Platz gegangen. So, aber jetzt, ich wette, wenn ich das heute Abend Eddie sage, der ja großer Eintracht-Fan ist, ja, der wäre froh, wenn die Eintracht momentan mal ein bisschen eklig auf dem Platz ist. So, und als letzten Abschluss, vor 15, 20 Jahren, zu Zeiten von Christian Wörns, ja, Christian Wörns war auch nicht der spielende Innenverteidiger à la Piqué, sondern Christian Wörns stand auch für Handwerkszeug. Der hat mal in einem Interview gesagt, nachdem sich Stürmer über die ruppige Spielweise beschwert haben, dann sie sollen nicht rumheulen wie Mädchen. So, jetzt sind wir Gott sei Dank weg aus dieser chauvinistischen Zeit, wo man sowas noch negativ behaftet sagen darf. Aber die Grundidee oder die Grundaussage, die sollen sich mal nicht so anstellen, die bleibt. Ich meine, es steht jedem frei, sich zu wehren. So der hat mir mein Förmchen weggenommen. Ja, mein Gott, jetzt nimm dir dein eigenes Förmchen und bau einfach eine schönere Sandburg. Fertig, aus. Es zwingt, das lasse ich nicht gelten.
Ja.
Beim besten Willen nicht. Und es, Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Monolog geführt habe, aber ich habe letzte Woche habe ich mich mit Gunnar angelegt als großer Bremen-Fan. Ich werde mich heute Abend wahrscheinlich mit Nils anlegen als HSV-Fan, aber diese Argumentation lasse ich nicht gelten und wir müssen, da gehe ich bei allen aber mit, wir müssen jetzt differenzieren. Sprechen wir darüber, ob ich Fouls ziehe oder sprechen wir über unnötiges Schauspiel im Sinne von, wenn ich getroffen werde, rolle ich mich erst 15 Mal, weil das ist kein Ingolstädter Problem, das ist, wenn, dann ist das ein Gesamtfußballproblem. Da fällt mir nur zum Beispiel Modeste von vor 2 Wochen ein, als er, ich weiß gar nicht mehr in welchem Spiel, da Nase an Nase steht und auf einmal fällt er um wie von einem American Sniper abgeschossen. Und wo selbst Jörg Schmadtke nach dem Spiel sagte, er wird mit seinem eigenen Spieler sprechen, weil sowas will er nicht sehen. Mhm. Da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung. Aber wenn es um Freistöße rausholen geht, naja, wenn ich ein taktisches Mittel habe, ihr habt es eben beide gesagt, die Darmstädter, ja, dafür brauche ich Freistöße. Also ziehe ich die Freistöße. So, und jetzt können wir hingehen und sagen, ja, wie ist das? Ja, mein Gott, geschickter in den Zweikampf ist die eine Sache. Die andere Sache, okay, muss man alles abpfeifen? Aber da kommen wir ganz schnell zur Grundsatzdiskussion. Und ich sage, solange das so gepfiffen wird oder solange diese Art und Weise vorherrscht, absolut legitim ist, auch als taktisches Mittel einzusetzen. Mhm.
Ich hätte da zwei kleine Anmerkungen dazu, wenn ich darf.
Gerne, ich bin jetzt auch durch. Erstmal.
Also grundsätzlich würde ich dir auch zustimmen. Also ich würde auch sagen, das ist absolut legitim und in der Regel ist es für kleine Clubs, für Aufsteiger, in diesem Fall Darmstadt und Ingolstadt, auch die einzige wirklich realistische Möglichkeit, über so eine Art, so eine Spielweise möglicherweise eben die Klasse zu halten. Ich habe es ja jetzt auch ein bisschen leidvoll wieder mitgekriegt als Werder-Fan jetzt Darmstadt Vorwoche Ingolstadt und da, ich glaube, es kam gar nicht so sehr aus der Mannschaft, sondern eher von den Fans habe ich es gehört, jetzt gerade beim Ingolstadt-Spiel, dass das ja schon alles sehr eklig gewesen sei. Vor dem Ingolstadt-Spiel hat Skripnik das ja selber ausgerufen, als wir müssen da das Drecksackspiel, glaube ich, war die Formulierung, müssen wir da annehmen und mitgehen und ja, weil Werder das halt nicht kann, ist es dann halt nochmal extra in die Hose gegangen. Ich glaube, in der Hinsicht ist Darmstadt auch noch ein bisschen ekliger als Ingolstadt. Ich glaube, man darf sich da als Mannschaft wirklich nicht von der eigenen Linie abbringen lassen. Das war halt ein bisschen das Problem sicherlich bei Werder, dass es einfach so was wie eine eigene Linie sowieso nicht gibt aktuell. Weswegen aber im Verein wie Bayern da nicht nur wegen der höheren Qualität, sondern weil sie eben sagen, okay, wir haben die Qualität und wir haben unser Spiel und das ziehen wir durch. Und wenn wir noch so oft durch taktische Fouls oder Ähnliches gebremst werden, irgendwann werden wir schon erfolgreich sein. Die andere Sache ist, dass ich schon ein bisschen finde, das ist mir jetzt auch Samstag nochmal wieder aufgefallen, dass die Schiedsrichter da teilweise das aus meiner Sicht, also aus meiner Zuschauersicht, nicht ganz korrekt machen. Also wenn ich da so einen Zweikampf sehe zwischen so einem Peter Niemeyer, so 1,95 groß, Bernd Kerl, der ist dann im Zweikampf mit einem Finn Bartels und dann geht Niemeyer zu Boden und dann kriegt er den Freistoß für sich gepfiffen, also irgendwo am Mittelkreis. Und da haben beide halt mit Haken und Ösen gespielt, aber da denke ich mir immer so, den Bartels, der ist auch so klein und noch wesentlich schmächtiger wie ich. Und wenn der dann so einen Zweikampf geht, dann wird doch so ein Niemeyer niemals so leicht umfallen, es sei denn, er will das. Und da finde ich, da werden dann Dinge einfach teilweise zu leicht gepfiffen oder was natürlich auch immer so ein Punkt ist, dann eben dieses berühmte Zeitspiel. Da kann man jetzt dem Schiedsrichter beim Werder gegen Darmstadt-Spiel noch relativ wenig einen Vorwurf machen, aber oft ist das wirklich so ein Problem. Eine Mannschaft spielt auf Zeit und am Ende gibt's halt 3 Minuten Nachspielzeit. Da denke ich dann immer, da wird's dann halt belohnt, dieses Auf-Zeit-Spielen. Bei Werder-Darmstadt waren es jetzt immerhin mal 5 plus dann noch ein bisschen, was dann noch hinten drauf kam. War sicherlich immer noch nicht genug, aber war eben für Bundesliga-Verhältnisse schon relativ viel. Aber finde, und da nützt es dann ja auch dem Gegner nichts, wenn dann die Auf-Zeit spielende Mannschaft, wenn der Torwart dann die gelbe Karte kriegt, weil er den Abstoß zu langsam ausführt oder solche Sachen. Das nützt dann ja dem Gegner nichts, weil die Zeit ist ja trotzdem weg. Das dauert dann ja sogar noch länger, wenn der Schiri erstmal notieren muss, wen man da gelb gezeigt hat. Also das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, was hilft, möglichst viel den Spielfluss in Gang zu halten und halt wirklich rigoros notfalls eben auch mal 10 Minuten hinten drauf zu packen. Fertig mit meinen Anmerkungen.
Jetzt haben wir erstaunlich wenig.
Ja, aber ganz, jetzt hast du, pass auf, jetzt sprichst du einen Zweikampf Niemeyer gegen Bartels an.
Ja.
So, jetzt bist du Niemeyer.
Ja.
Und weißt, ey, wenn ich jetzt in dieser Situation hinfalle, kriege ich den Freistoß.
Ja. Ich sag, das ist ja auch kein Vorwurf an Niemeyer an der Stelle. Der versucht's halt. Der weiß auch, es klappt wahrscheinlich.
Ja.
So, dann an der Stelle ist es jetzt kein gefährlicher Freistoß, aber es ist erstmal wieder der Spielfluss unterbunden und wenn es noch 20 Meter weiter vorne ist, das hat man dann ja beim 1:2 gesehen, dann hat man da vielleicht sogar eben durch den Standard mehr oder weniger schon fast automatisch wieder eine Torchance, die man sonst sich vielleicht aus dem laufenden Spiel heraus lange nicht so einfach erarbeiten könnte. Das ist, du hast ja natürlich auch völlig recht, Ralf, dass die verteidigende Mannschaft in dem Fall dann natürlich auch geschickter in die Zweikämpfe gehen muss, aber da waren schon einige Zweikämpfe jetzt dabei, eben deswegen das Stichwort so, Finn Bartels, ich weiß nicht, 1,75 groß und weiß nicht was, 60, 65 Kilo schwer und daneben Peter Niemeyer und der Niemeyer geht zu Boden, als ob ihn da Westergaard umgehauen hätte, ja? Was vielleicht so körperlich eher so das Match wäre, aber dann denke ich, ja klar wird der Bartels da auch seinen Körper eingesetzt haben, aber Niemeyer setzt natürlich auch seinen Körper ein und wie leicht er dann eben zu Boden geht, deswegen fand ich halt so eine Szene so symptomatisch, da wurden halt Sachen dann teilweise gepfiffen, da fasst man sich schon eher an den Kopf. Aber grundsätzlich bin ich ja ein Gegner des Schiri-Bashings und glaube, dass es einfach so eine grundsätzliche Frage ist, wie man das Spiel für die Zuschauer haben will und da will man es ja möglichst attraktiv haben und deswegen finde ich, das sind so Sachen, wo man vielleicht als DFB, den Schiedsrichtern ja auch ihre Richtlinien gibt, vielleicht mal eher darauf gucken sollte, im Zweifel dann noch länger nachzuspielen und im Zweifel noch mehr das Spiel laufen zu lassen und eben nicht alles pfeifen zu lassen.
Wobei du natürlich dann, am Ende des Tages dann jene Mannschaften belohnst, die sich immer nur spielerisch lösen. Und also das ist ja ein klassisches Underdog-Phänomen. Wenn du in anderen Bereichen hinten anstehst, dann musst du das in puncto Einsatz, in puncto Physis ein bisschen versuchen, den Unterschied auszugleichen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt eine Liga gerne hätte, in der spielerisch dominante Mannschaften noch mehr vorneweg marschieren. Aber das ist jetzt auch eine sehr allgemeine Frage. Wir haben erstaunlich wenig eigentlich über das Spiel geredet. Denn wenn man sich anguckt, warum sich der HSV so aufgeregt hat, dann hängt das bestimmt auch damit zusammen, dass die allein 145 Fehlpässe gespielt haben. Ingolstadt selber auch nochmal 149. Also das war jetzt auch für den neutralen Zuschauer keine leichte Kost. Ich hätte aber die Theorie, Ralf, da hätte ich gern deine Meinung zu, dass ja. Fehlpässe gegen Ingolstadt kein Zufall sind. Denn ich hatte jetzt keine Zeit mehr, es rauszusuchen, aber meiner Erinnerung nach hat man gegen Ingolstadt mehr Fehlpässe als im Durchschnitt, weil einfach auch wirklich gut die Räume zustehen und viele Bälle abgefangen werden.
Ja, und weil das Spiel gegen den Ball halt genau darauf ausgelegt ist. Also es ist nicht so, dass man einfach nur mit 10 Mann in 2 Viererketten plus 2 davor oder 2 Fünferketten um den 16er herum steht, sondern immer mal wieder, gerade durch so schnelle Leute wie Lecky und jetzt auch Lezcano natürlich sehr gut presst und die Räume dann durch mutiges Nachrücken eng macht. Und so bringst du Aufbauspieler oder die Aufbauspieler des Gegners schon unter Druck. Und dann entstehen natürlich viele Fehlpässe und Ballverluste. Insofern ist das keine überraschende Statistik. Keine Statistik, die der Attraktivität des Spiels zuträglich ist. Das stimmt.
Und kannst du mir erklären, warum Nyland im Tor gestanden hat?
Nein.
Also kam für dich
auch. Weiß ich wirklich nicht. Es kam für mich auch total überraschend. Ich muss dazu sagen, also normalerweise habe ich mit Ramazan Özcan, wir schreiben so ein, zwei Mal die Woche, haben es jetzt diese Woche nicht gemacht. Insofern konnte er da auch nicht sagen, dass da irgendwas absehbar ist. Und ich wollte ihn jetzt auch direkt nach dem Spiel nicht groß nerven. Aber nachfragen werde ich schon mal, was er sich da gedacht hat. Keine Ahnung, also das war ja auch schon das erste Heimspiel. Am zweiten Spieltag gegen Borussia Dortmund stand ja auch auf einmal Nyland im Tor. Mhm. Insofern, irgendeine Idee würde er dabei gehabt haben, aber da war jetzt nichts Offensichtliches, was ich mitbekommen hätte.
Okay.
Da kommt vielleicht am ehesten noch sowas zum Tragen, wie da soll sich keiner zu sicher fühlen. Weil insgesamt läuft es ja ganz gut bei Ingolstadt und ich glaube, das Gerüst steht ja auch von so ein paar Schlüssel- oder auch Führungsspielern und eben hinten angefangen beim Torwart und dass man da vielleicht auch mal als Trainer sagt, so hier, da mal einen kleinen Reizpunkt setzen, weiß man immer nicht, ob da vielleicht dein Kumpel Rambo nicht genug Trainingseifer vielleicht auch gezeigt hat, glaube ich noch nicht mal, aber einfach mal zu sagen, so hier, die hinten dran sind, die sollen sehen, dass sie da auch eine Chance kriegen können, wenn sie mit Eifer dabei sind. Und also insgesamt läuft es ja super für Ingolstadt. Also mit den 30 Punkten jetzt, glaube ich, haben sie.
Das kann man sagen, mit Tabellenplatz 9 nach 23 Spieltagen. Wir haben dazu auch so ein bisschen dahingehend eine weitergefasste Frage bekommen von Netfuller. Der fragt, Ralf, wie sieht's um die Zukunft des Trainers aus? Denn auch die Verantwortlichen, ich erinnere mich da an Thomas Linke, sagen sehr deutlich, dass der Erfolg wesentlich mit dieser Person zusammenhängt. Wie ist so deine Einschätzung?
Ja, man muss halt einfach mal sehen, ich sage jetzt mal uns übernommen, weil ich ja damals noch Teil der Mannschaft war, als er uns damals übernommen hat und wohin sich das entwickelt hat. So ganz Zufall kann das ja nicht sein. Und dass das natürlich Begehrlichkeiten weckt, ist auch klar. Und er hat ja auch schon bei seinen vorherigen Stationen bewiesen und gezeigt, hier, ich mache meinen Job und dann versuche ich den nächsten Schritt zu gehen, was ja auch vollkommen legitim ist. Insofern bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht, weil sicherlich gibt es Vereine, die sich auch eine ähnliche Entwicklung, aber auf ihrem Niveau wünschen und da auch den Namen Ralf Hasenhüttl auf dem Zettel haben. Und das wird noch spannend zu sehen. Aber diese Diskussion oder diese Gedankenspiele werden momentan nicht öffentlich geführt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas im Hintergrund los ist, aber ich kann mir vorstellen, dass schon der ein oder andere Verein ihn auf dem Zettel hat. Also er hat ja jetzt gezeigt, was er aus diversen Mannschaften rausholen kann, wohin er sie führen kann. Und deswegen absolut oder eine ganz normale Situation, dass jetzt auch andere Vereine sagen, du überleg dir doch mal, ob du nicht auch zu uns möchtest. Und dann wird man natürlich sehen, dann ist Thomas Linke gefragt, da sollte es, also irgendwann wird der Tag ja kommen, Trainer wird ja nicht ewig Ralf Hasenhüttl heißen, da entsprechend für adäquaten Ersatz zu sorgen.
Wie siehst du so die mittelfristige Perspektive von Ingolstadt? Ich würde sagen, für Ingolstadt selbst kann das natürlich nicht sagen, aber wir können das sagen, die sind safe für dieses Jahr. Die sind durch, 9. Tabellenplatz, 30 Punkte, alles easy und das mit 17 Toren. Hut ab. Wie ist denn so die Perspektive?
Also ich habe grundsätzlich schon zu viel, das haben wir aber alle, wir alle zu viel erlebt, als dass wir da jetzt schon wirklich von gesichert sprechen können, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Also ja. Es sieht sehr, sehr gut aus.
Ich meine, schau dir mal an, was da hinten kommt. Also da haben wir ja jetzt gerade die erste Stunde drüber geredet. Also sorry, André, weil damit ist auch Werder gemeint, aber was, also.
Ja, natürlich hast du, ich glaube, André würde einiges geben, um dieses Problem zu haben, sagen zu müssen, ja. Wir sind noch nicht durch mit 30 Punkten. Klar hast du eine geile Position und ich behaupte auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie nächstes Jahr auch erste Liga spielen, ist höher als zweite Liga. Insofern, ja, es wird nächstes Jahr natürlich nicht leichter und du wirst auch mit dieser Spielweise, wirst du nächstes Jahr wesentlich mehr Probleme kriegen als dieses Jahr, weil sich die Mannschaften natürlich noch extremer drauf einstellen und vielleicht auch noch mehr Lösungen finden. Das heißt, du wirst Alternativen finden müssen. Du wirst gerade spielerisch noch einen Schritt machen müssen, weil du hast es gerade selber gesagt, 17 Tore, das ist natürlich, ja, man kann es positiv formulieren und sagen, sie sind effizient. Sie holen mit wenig Toren viele Punkte. Aber das ist keine Sache, die auf Dauer gut geht. Und mit auf Dauer meine ich ein zweites oder möglicherweise auch ein drittes Jahr erste Liga, sondern da wird dann eine Entwicklung gefordert sein. Und mal sehen, ob man die mit Ralf Hasenhüttl geht oder die unabhängig von dieser Position macht. Mal sehen, wie er sich halt auch entscheidet. Also es ist nicht so, dass ich irgendwas weiß, aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass nicht nur die besten Spieler, sondern halt auch der sportlich Verantwortliche umworben wird. Und deswegen wird das spannend zu sehen, aber das Arbeiten in Ingolstadt ist halt relativ ruhig und gerade Thomas Linke im Hintergrund macht das sehr sachlich, nicht aufdringlich, nicht öffentlichkeitswirksam, sondern mit Hand und Fuß. Und deswegen, meine Prognose ist relativ positiv. Im Sinne von, man hält die Klasse dieses Jahr und wird jetzt auch nicht anfangen, nächstes Jahr rumzuspinnen, nur weil es nach oben weniger Punkte sind als nach unten. Also die Gefahr besteht möglicherweise im Umfeld. Also da ist das Umfeld schon anfällig, so, oh, jetzt können wir mal über Größeres nachdenken. Aber auf der handelnden Position ist man sich der Situation und gerade auch der Situation, wo man herkommt, bewusst.
Und wie ist so die grundsätzliche Ausrichtung des Vereins? Also die meisten Vereine, die mit weniger Mitteln sich in der ersten Liga halten, die besetzen ja eine Nische. Also wir hatten mal die Freiburger, die sich irgendwann alles eingekauft haben, was auf Willi geändert hat. Und mit einer starken Jugendarbeit sich in der Liga gehalten haben ganz lange. Was glaubst du denn, ist der Ingolstädter Weg jetzt eben auch mal unabhängig von Ralf Hasenhüttl? Wird da auch viel auf Jugendarbeit gesetzt oder geht es um etabliertere Spieler, die nochmal eine zweite Chance suchen?
Also das auf jeden Fall, das mit der Jugendarbeit. Es ist so, das Funktionsgebäude steht jetzt seit, wann habe ich mich denn verletzt? Im April 14. Das Gebäude steht seit Mitte 14. Das Funktionsgebäude inklusive Jugendhaus mit 24 Schlafplätzen für den Nachwuchs, neue Trainingsplätze, Also dass so die Infrastruktur ums Stadion rum ist jetzt in den letzten 2 Jahren ausgebaut worden und befindet sich jetzt auf sehr, sehr hohem Niveau, soll aber auch noch nicht am Ende sein. Und das Geld, das momentan investiert wird, wird halt nachhaltig investiert. Also man hat jetzt zum Beispiel sämtliche Jugendmannschaften an den Verein rangezogen. Bis vor einigen Monaten wurde zum Teil, ich sag mal, vogelwild trainiert auf verschiedenen Anlagen in der Umgebung. Und das ist jetzt alles zentral auf dem Trainingsgelände, das halt direkt am Stadion liegt. Infrastrukturell hast du alle Voraussetzungen geschaffen, um da auch in den kommenden Jahren einfach davon zu profitieren. Und man sieht ja auch an den Neuverpflichtungen, da sind mit Mijatovic und mir haben die beiden Ältesten nicht mehr beim Verein seit letzter Saison oder seit Anfang dieser Saison. Und du hast keinen über, ich glaube, Lezcano ist der Älteste mit 23, 24, der jetzt verpflichtet wurde. Mhm. Ansonsten hast du halt nur junge Spieler. Jetzt ist auf einmal ein Özcan und ein Martip mit 30, 31, jetzt sind das die Ältesten. So, also da ist es ist nicht so, dass die jetzt losgehen und kaufen nur einen Spieler aufgrund des Namens und der ist aber schon 32 und der muss nochmal 2 Jahre irgendwie spielen, sondern da werden junge Spieler halt immer mehr eingebaut. Zum Beispiel ein Max Christiansen, der jetzt gerade 20 geworden ist, hat jetzt ein paar Spiele von Anfang an gespielt, war jetzt leider verletzt mit einer Nackenverletzung, aber das sind so Geschichten. Du hast letztes Jahr, ich bleib mal bei Max, du hast ihn verpflichtet aus Rostock noch als A-Jugendlichen und schmeißt ihn jetzt in der ersten Liga immer wieder rein und der macht's halt gut. Mhm. Robert Bauer auf links, auch 21, Danny da Costa rechts, 20, also die beiden Außenverteidiger sind gerade mal 20, 21, Max 20 Jahre alt auf der Sechserposition neben Roger. Also ja, da sieht man schon, wo der Weg hingehen soll und den wollen sie halt auch konsequent weiterverfolgen.
Mhm. Sieht ja alles nicht so schlecht aus.
Gibt's nee. Da, ich hätte noch eine kleine Nachfrage an Ralf. Also, ja. Du hast ja gerade schon drüber gesprochen, wie das Umfeld möglicherweise reagiert. Gibt es da aktuell schon so ein paar verrückte Ideen? Weil nochmal zurück auf die Tabelle geschaut, 5 Punkte sind es nur hinten dran bis Platz 6. Da könnte man ja auf verrückte Ideen kommen.
Naja,
also die aus meiner Sicht auch verrückt wären, aber das hält Fans ja nicht davon ab zu träumen, was ja vielleicht auch noch legitim ist für Fans, aber vielleicht eine zu hohe Erwartungshaltung aktuell schon zu bekommen.
Danke, dass du explizit nochmal Fans erwähnst, ohne das jetzt von meiner Seite aus negativ werten zu meinen. Fans von Emotionen und gerade von Emotionen allgemein getriebene Fans sind ja sehr empfänglich für verrückte Ideen, wie du es gesagt hast. So, das kann ins Negative ausschlagen oder auch ins Positive im Sinne von, ey, es sind ja nur 5 nach oben, aber schon 9 nach unten. Deswegen Attacke auf Europa. Also ich persönlich habe noch nichts davon mitbekommen. Es würde mich nicht wundern, wenn aber an dem einen oder anderen Stammtisch natürlich genauso argumentiert wird. Aber nochmal, die auf dem Platz stehen und die sportlich Verantwortlichen wissen einfach, wo man herkommt, was die Aufgabe dieser Saison ist und es ist alles schön und man sammelt jeden Punkt für den Klassenerhalt, aber hier denkt keiner an Europa, weil das wäre grob fahrlässig, wenn du anfängst, dich in der Situation, in der Ingolstadt ist, sich mit sowas zu beschäftigen, das lenkt dich einfach, das würde dich vom Kerngeschäft ablenken. Mhm.
Aber eine tolle Überleitung, die mir André jetzt gebaut hat. Denn unter diesen Gesichtspunkten wird da einige Feierei los gewesen sein an diesen hysterischen und frenetischen Stammtischen, dass Wolfsburg 2-0 gegen die Bayern verloren hat und das, obwohl sie mehr Torschüsse aufs Tor von Manuel Neuer gebracht haben als irgendeine andere Mannschaft in dieser Saison. Hat Wolfsburg damit vielleicht eine Chance vertan oder ist gegen die Bayern letztlich in der Saison einfach nichts zu holen, André?
Ja, ich muss sagen, jetzt von dem Spiel habe ich nicht mehr so viel in Erinnerung. Ich glaube, ich habe da so eine Zusammenfassung gesehen. Ich würde mal sagen, für Wolfsburg war es jetzt vielleicht leistungstechnisch ein leichter Aufwärtstrend, was man dann immer so komisch sagt, irgendwie nachdem man 0-2 verloren hat, aber eben gegen die Bayern. Und es ist natürlich, die haben da jetzt ein paar Probleme. Auch Naldo fällt jetzt, glaube ich, für den Rest der Saison aus, nachdem man einen Innenverteidiger schon im Winter abgegeben hat und da jetzt eigentlich nur noch die beiden gelernten Dante und Knoche hat. Wenn da jetzt noch einer ausfällt oder beziehungsweise es war ja auch schon vorher so, dass die beide nicht gerade konstant waren, das ist natürlich schon mal ein bisschen eng. Andererseits, ja, dieser Kader ist einfach personell schon so stark und qualitativ hochwertig besetzt, dass da jetzt diese 31 Punkte und Platz 8, wenn man es eben vergleicht zum Beispiel mit den Ingolstädtern, die einen Platz dahinter stehen mit einem Punkt weniger, dann ist es natürlich ein Witz. Also,
naja, Wolfsburg darf sich noch nicht sicher fühlen, wenn ich Ralf vorhin richtig verstanden habe.
Ja, genau. Ja, vielleicht ist das der entscheidende Punkt, den sie da jetzt schon mehr haben. Nein, da ist natürlich auch weiter die Perspektive internationale Plätze und eigentlich ja schon auch die Champions League, aber für die Champions League, wenn man sich überlegt, das sind jetzt 5 Punkte Rückstand auf Platz 4 und noch 3 Mannschaften dazwischen, da könnte es natürlich schon ganz schön eng werden und andererseits eben mit dem Geld, das da ausgegeben wird, mit dem Kader, der da vorhanden ist, ähnlich eigentlich was Schalke angeht, da ist Champions League schon fast Pflicht und Europa League das absolute Minimum. Wir haben natürlich jetzt alle ein bisschen das Problem, die Mannschaften hinter Dortmund, dass Hertha und Mainz da nicht unbedingt so vorgesehen waren in dieser Gruppe, die um die internationalen Plätze kämpft. Und jetzt wird es natürlich eng, was diese Plätze angeht. Und andererseits ist es, wie gesagt, eigentlich schon fast Pflicht, dass also auch bei Leverkusen, das wird da einfach erwartet, dass man dann auch in der nächsten Saison wieder international spielt. Und ich bin mal gespannt, was passiert, wenn jetzt Schalke oder erst recht Wolfsburg das eben nicht schafft, zumindest noch in die Europa League zu kommen.
Vor allem, weil dir hilft ja kein guter Kader und nominell tolle Einzelspieler, wenn du einfach keine Mannschaft hast. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Ralf, jetzt in den letzten, also vor allem in der Rückrunde hat sich das bei mir so manifestiert, dass da auch wirklich kein großer Zusammenhalt auf dem Platz ist. Ich glaube, Hacking hat es auch mehrfach schon angedeutet und gleichzeitig hat er die Dinge, die man da so tun kann als Trainer, nämlich diejenigen aussortieren oder öffentlich abwatschen, die sich da besonders hängen lassen, Stichwort Bas Dost, hat er schon gemacht. Siehst du das denn auch so, dass das eigentlich so das Hauptproblem ist, dass aus diesen guten Individualisten keine gute Mannschaft geformt wird in dieser Saison?
Das kann ich relativ knapp mit einem Ja beantworten. Du hast unfassbar viel Qualität vom Namen her auf dem Platz stehen. Aber also individuelle Qualität, die dir aber halt nicht hilft, wenn du das nicht bündeln kannst. Und das hat Wolfsburg viel zu selten einfach hinbekommen.
Aber ist ja auch gleichzeitig nichts, was man jetzt kurzfristig ändern kann.
Schwierig, weil das ist halt, das ist ja, wie es immer so schön heißt, die Mannschaft muss sich finden und entwickeln und das dauert halt. Und wir haben jetzt den 23. oder jetzt kommt der 24. Spieltag und davon sieht man immer noch relativ wenig. Also Wolfsburg ist für mich diese Saison so ein bisschen Enttäuschung, weiß ich, ja doch, man kann schon Enttäuschung sagen, weil ich habe Wolfsburg eher da gesehen, in der Rolle gesehen, wie sie Hertha momentan spielt. Mhm. Und
Ich finde, dass wenn man gerade diese beiden Teams, Wolfsburg und Hertha, vergleicht, dann zeigt das einfach so den Unterschied, was passieren kann, wenn alle Transfers wirklich auf den Zentimeter genau passen, wie das überraschend bei Hertha der Fall ist, oder wenn das eben nicht der Fall ist, wie bei Wolfsburg, obwohl da viel mehr Geld in die Hand genommen wird. Die Abgänge waren schon ein bisschen hart auch, wo vielleicht ja auch diese VW-Krise eine Rolle spielte, dass man da jetzt nicht mehr ganz so locker das Geld sitzen hat und dann doch lieber viel einnimmt und nicht mehr ganz so viel ausgeben kann. Aber das sind dann halt Sachen, da kann Hacking auch nur begrenzt Einfluss drauf nehmen, beziehungsweise, ja, Klaus Allofs ist da der Verantwortliche für die Transfers und glaube, da gab es die eine oder andere Entscheidung, die vielleicht nicht so glücklich war aus Wolfsburger Sicht.
Dem kann man nur schwierig widersprechen und über allem thront der Name Schürrle, der es irgendwie einfach nicht hinbekommt. Und auf der anderen Seite die Bayern, zwar 2-0 gewonnen und auch wieder offensiv viele Aktionen gehabt. Gerade Ribéry hat echt gezeigt, dass er nach seiner Verletzung, auf den kann man jetzt bauen, wenn er fit bleibt. Aber hinten auch viele Chancen zugelassen. Und da steht ein Name immer so ein bisschen im Fokus, nicht zuletzt nach dem Turin-Spiel, nämlich Joshua Kimmich. Ralf, du als Kollege quasi und Innenverteidiger, wie siehst du denn seine Rolle bei den Bayern?
Ich glaube, natürlich hat man ihm viel zugetraut, weil man ja um seine Qualität weiß, aber ich glaube schon, dass einige auch überrascht sind, wie gut er es denn dennoch macht. Und ich sehe in Kimmich momentan so ein bisschen einen Allrounder, der in einer Position ist, wo es heißt, ey, den können wir halt echt auf vielen Positionen einsetzen, der hat so eine gewisse Grundqualität. Erinnert mich so ein bisschen an die Situation damals mit Alaba, der ja auch dann irgendwann links und dann im Zentrum und dann vorne links und dann, wo man auch einfach wusste, hey, den kannst du hinstellen, der bringt dir so ein gewisses Grundniveau, das halt für die Bundesliga völlig ausreichend ist. Und auch wenn er jetzt mal in Juve da bei der einen Situation möglicherweise, kann man sagen, dass er da etwas unglücklich aussah, aber grundsätzlich erfüllt er seine Aufgaben, die momentan gestellt werden, sehr gut. Nochmal, für die Bundesliga ist das auch vollkommen ausreichend, weil alles drumherum auch eine entsprechend hohe Qualität hat. Die Problematik wird halt nur sein, wenn es dann halt Richtung Viertel, Halbfinale in der Champions League geht, dann reicht so eine Grundqualität bei allen nicht mehr aus, sondern dann brauchst du halt sehr viele Ausschläge nach oben. Und ob die relativ schmalen und jungen Schultern, also schmal im Sinne von noch nicht so viel Erfahrung im internationalen Fußball, nicht bitte körperlich verstehen, da jetzt schon das alles tragen können, wird halt spannend zu sehen. Aber auf jeden Fall empfinde ich ihn als verlässliche Alternative auf mehreren Positionen und ich denke, dessen sind sich die Bayern auch sehr bewusst.
Mhm. Weil ich ja finde, also man kann es ruhig mit dem schmal im körperlichen Sinne auch durchaus sagen, also wenn man dann da so eine Abwehrreihe hat mit Lahm, Kimmich, Alaba, vielleicht noch Bernat, wenn sie zu viert spielen, das sind jetzt alles eher ein bisschen kleinere, schmalere Spieler, wenn man da gegen eine Mannschaft spielt, die vielleicht mit so einem zumindest körperlich klassischen Mittelstürmer-Typen kommt, dann wird eben auch so das Fehlen von so klassischen Innenverteidigern wie Boateng oder Badstuber jetzt vielleicht dann doch noch mehr zum Tragen kommen. Also was Ralf natürlich sagt, also dann auf einem in der Champions League auf einem ganz anderen fußballerischen Niveau nochmal als bei den meisten Gegnern in der Bundesliga.
Naja, bei Barca kommt auch kein klassischer körperlich starker Stürmer und trotzdem wird's halt schwer. Aber ich weiß, was du meinst natürlich so. Aber es geht halt dieses Jahr, wenn wir über die Champions League sprechen, geht's halt nur über Barca. Mhm. So und da brauchst du halt einen fitten Boateng. Ich bleib dabei. Das ist das wird noch sehr spannend zu sehen, falls es zu diesem Aufeinandertreffen kommen sollte, aber das ist jetzt Träumerei, das ist Spinnerei. Nochmal, für die Bundesliga ist das vollkommen ausreichend, was die Bayern aufgrund ihrer Verletzungsproblematik in der Defensive aufbieten können. Und das ist auch in keinster Weise abwertend gemeint. Ich sehe bei Kimmich definitiv Potenzial noch für eine Weiterentwicklung auf ein ganz anderes Niveau. Dafür ist das alles momentan schon irgendwie viel zu abgeklärt und viel zu gut. Und man merkt auch, welchen Respekt er innerhalb der Mannschaft genießt. Weil wie sich die Spieler halt gerade nach dem Juve-Spiel, ich will nicht sagen vor ihn stellen, aber wie sie sich über ihn äußern. Und das ist keine Heuchelei, sondern das ist wirklicher Respekt. Und den arbeitest du dir nur durch Leistung im Training und bei Spielen. Und deswegen, ja, an dem können sie noch sehr viel Spaß haben. Mhm.
Vielleicht so der heimliche Contender auf den Einkauf der Saison, wo man bisher mit Costa und Coman zwei sehr vielversprechende Optionen hatte, aber darf man ja nicht vergessen, auch den Aufschrei, den es damals gab, als Bayern sich für kolportierte 9 Millionen Kimmich von Stuttgart beziehungsweise RB Leipzig geholt hat. Und jetzt spielt er eine so wichtige Rolle. Ralf, du als Verteidiger, machst du drei Kreuze, dass du nie gegen Robert Lewandowski in der jetzigen Form spielen musstest, oder hättest du das mal ganz gerne ausprobiert, um den Typen, um mal zu erleben, wie das ist?
Also, es ist eine sehr interessante Aufgabe, gegen Robert Lewandowski für 2015, 16 zu spielen. Ich hatte das Vergnügen gegen ihn und er ist Er war damals nicht ganz in der Form, wie er heute ist, aber so die grundsätzlichen Qualitäten, also physisch sehr, sehr präsent, unheimlich zweikampfstark und ja, stellt seinen massiven Körper. Das wirkt im Fernsehen manchmal etwas weniger, als es dann live tatsächlich ist. Also wenn der vor dir steht, das ist schon eine relativ imposante Erscheinung und das macht er auch sehr geschickt. Und ja, momentan er und Müller, die können halt, ja, sobald der Ball auch nur in der Nähe ist, wird es irgendwie gefährlich, auch wenn gerade Müller nicht immer, sie nicht wissen, was sie tun, aber sie tun was Gutes.
Max, wie ist da dein Infostand? Also du bist da wahrscheinlich bei Bayern wesentlich näher dran. Es wird ja immer wieder diskutiert, Berater und Vertrag und Wechsel. Was vermutest du über die Zukunft von Lewandowski bei Bayern?
Ehrlich gesagt sehe ich gar nicht so viele Argumente wegzugehen. Das ist aber auch ein Thema, über das ich sehr ungern rede, weil die Berater, also wenn es etwas Schlechtes an Robert Lewandowski gibt, dann ist es seine Beraterstruktur. Und wie die sich öffentlich verhalten. Und das ist so krasse Spekulation, da will ich irgendwie eigentlich gar nicht mitmachen. Ich sehe ehrlich gesagt wenig Argumente von Bayern wegzugehen. Jetzt auch mit, selbst wenn jetzt Guardiola geht, ich glaube, unter Ancelotti spielt man auch ganz gerne. Und man weiß aber gleichzeitig durch die vergangenen Wechsel von Robert Lewandowski, vor allem demjenigen zu Bayern, dass das gezielte Störfeuer zum Teil sind und dass die Berater auch einmal den Mund zu oft aufmachen als zu selten, und deswegen ich habe inzwischen auch meine Timeline so gefiltert, das poppt gar nicht mehr so bei mir auf.
Timeline-Hygiene ist doch was Feines.
Ja, absolut. Also, und man, wenn man halt Boulevard ein bisschen meidet, dann wird das Leben auch wirklich ein bisschen entschleunigter und netter. Meiner Meinung nach.
Ja, ich denke auch, sportlich ist das sicherlich ein gutes Match zwischen Bayern und Lewandowski. Ist die Frage halt, dass eben bei bestimmten Clubs in England oder vielleicht noch Real Madrid oder so dann doch nochmal 10 Millionen mehr angehalten.
Aber, also mal abgesehen davon, dass die jetzt gerade die Leitung kaputt gemacht wurde vom Berater von Robert Lewandowski wahrscheinlich. Das ist doch, ich weiß nicht, wie Ralf das sieht, aber das ist doch irgendwann auch nicht mehr das Argument. Also ich glaube, dass es schon einen wichtigen Sprung gibt zum ersten großen Profivertrag, mit dem du auch weißt, ich habe zumindest auf eine Sicht von 5 Jahren hin nach Karriereende, das kriege ich irgendwie schon hin, wenn ich jetzt mit meinem Geld haushalte. Aber irgendwann hast du auch ein Einkommenslevel erreicht, wo ich schon gesagt hätte, als jemand, der nicht so viel verdient, offensichtlich, da geht es dann nicht mehr um 5 Millionen mehr oder 5 Millionen weniger, weil du weißt, du hast ausgesorgt, und dann geht es eher um sportliche Perspektive und was dich reizt. Und dann wechselt halt zum Beispiel auch ein Schweinsteiger mal in die Premier League. Nicht, weil er da mehr verdient, sondern einfach, weil der schon 7-mal Meister geworden ist und 8-mal Pokalsieger und auch schon die Champions League geholt hat, und der sucht eine Herausforderung. Und das sind doch dann irgendwann vermutlich eher die Argumente.
Puh, weiß ich nicht. Ich habe nie in solchen Sphären verdient, aber nein, grundsätzlich hast du irgendwann nach ein paar Jahren auf dem Niveau eine Summe erreicht, wo es heißt, okay, selbst wenn ich jetzt 3 Millionen mehr habe, kann ich mir nicht mehr kaufen, als ich es jetzt schon kann. Unabhängig dessen, Geld wird immer ein Argument sein können. So, und ja, es ist ja nicht nur so, dass an so einem Transfer Robert Lewandowski mitverdient, sondern halt auch die Berater, und die haben halt noch nicht die Gehaltsstruktur, die ein Lewandowski hat. Insofern kommen diese Aussagen, kommen ja auch eher aus seinem Umfeld, nicht von ihm persönlich.
Ja, aber war das nicht
sein Berater, jetzt,
der auch gesagt hat, er hat soeben mit einem Mittagessen 25 Millionen Euro verdient? Das war, als damals der Bayern-Wechsel dann klar gemacht wurde, der ja ablösefrei vonstatten ging, also...
Ja, wie schon gesagt, die Aussagen kommen aber nicht von Robert Lewandowski persönlich, sondern von seinem Umfeld bzw. seinem Berater oder seinem Beraterstab, was auch immer dahinter steckt. Müsste man mal Raphael Buschmann fragen, der hat sich da ja intensiv mit auseinandergesetzt. Ja, das ist, wie man das werten möchte, das steht jedem frei.
Mehr
gibt's da nicht zu sagen, ja.
Viel Spekulation. Es ist auf jeden Fall eine Freude, ihn derzeit spielen zu sehen, wenn man nicht Fan des gegnerischen Vereins ist, und wie er das 1-0 mit dem Außenriss da ins lange Eck macht, das war auch wirklich, also wie willst du das verteidigen? Ein verdammter Ballkontakt. Der Mann hat gerade einen Lauf.
Kann man so sagen.
Das kann man so sagen. Und wer auch einen Lauf hat, jetzt habe ich eine goldene Brücke mir gerade selber gebaut, ist Mainz 05 und das zumindest für mich überraschend. Die haben jetzt gewonnen gegen Leverkusen 3-1 zu Hause und finden sich wieder auf dem 5. Tabellenplatz und gehören zu den Mannschaften, über die wir vorhin auch schon kurz geredet haben, die man da oben nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt mal bezogen auf dieses eine Spiel gegen Leverkusen, was, Ralf, macht denn Mainz gerade richtig?
Mainz macht gerade richtig, dass Yunus Mali nicht verkauft wurde und jetzt wieder an die Spur findet. Und das ist für mich so das klassische Beispiel mit, wir verzichten auf 20, 25, keine Ahnung, wie viel im Raum standen, Millionen, weil die uns nicht helfen, Punkte zu sammeln, sondern das hilft nur Yunus Mali. Und
das ist ja übrigens die wahre Bedeutung dieses von Otto Rehagel geprägten Spruchs, Geld schießt keine Tore. Ne? Das ist ja, wird ja häufig so verwendet im Sinne von, ist egal, wie viel Geld du auf dem Konto hast, am Ende spielen 11 gegen 11 und das Geld schießt nicht die Tore, sondern höchstens die Spieler. Aber da ging es ja genau um so eine Situation. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Spieler es war bei Werder damals, der verkauft werden sollte oder eben nicht. Und da hat Rehagel als Trainer damals gesagt, naja, wenn ich den verkaufe, dann habe ich zwar das schöne Geld, aber da schießt mir keine Tore. Und genau das ist jetzt bei Mali der Fall. Da schießt es die Tore.
Ja, er schießt die Tore. Er hat wieder diese zentrale Position, auch leistungstechnisch, nicht nur auf dem Platz, sondern auch leistungstechnisch, die Mainz einfach braucht. Und nach dem Abgang letztes Jahr von sag schon, wer ist nach Schalke gegangen?
Geis.
Nach Geis hast du, fehlt dir da oder hätte dir jetzt mit einem weiteren Abgang einfach in der Zentrale noch ein Kreativspieler gefehlt, der Baumgartlinger da gerade im Offensivbereich unterstützt, und deswegen hat mit der Personalie Christian Heidel alles richtig gemacht. Mhm.
Was mir aufgefallen ist, in dem Spiel viele Chancen für die Mainzer und auch unter anderem das 1-0 durch einen langen Ball gefallen, wo ich mir immer so ein bisschen unsicher bin, ist das jetzt schlecht verteidigt, ein Stellungsfehler, oder ist es manchmal auch einfach nicht zu verteidigen, weil letztlich ist es dann ein Geschwindigkeitsduell zwischen Angreifer und Defensiven und der Angreifer hat noch den Bewegungsvorteil. Weiß nicht, Ralf, wie du das jetzt in dem Spiel auch gesehen hast.
Lange Zeit waren irgendwie lange Bälle relativ verpönt. Das war ja auch, Jogi Löw war ja auch kein Fan davon. Aber ein guter, lang gespielter Ball, mein Gott, mit dem bist du halt schnell vorm Tor. Und wenn sie halt gut gespielt werden, dann fällt mir halt wieder Boateng und zum Beispiel auch ein Mats Hummels ein, der das auch sehr gut macht. Wenn sie die richtige Schnittstelle treffen, die richtige Länge haben, dann man sieht ja, was dabei rumkommt. Und zu verteidigen sind sie, wenn der Ball gespielt wurde, ist es zu spät. Also entweder du antizipierst den Ball, der jetzt gleich lang geschlagen wird, aber dann zu reagieren, dafür geht es heutzutage einfach viel zu schnell im Fußball. Deswegen kann man, heißt es dann immer, ja, da muss er besser stehen oder so, aber das ist auch nicht so einfach, beziehungsweise zum Teil sind die dann halt wirklich nicht zu verteidigen und da siehst du halt als Abwehrspieler doof aus und musst dir halt auch oftmals den Vorwurf gefallen lassen.
Jetzt saß Roger Schmidt nur in einer Loge und nicht auf der Bank, stattdessen seine Stellvertreter am Werk. Meinst du aus deiner Erfahrung raus, dass das wirkliche Auswirkungen hat auf die Mannschaft? Ist das tatsächlich ein Unterschied?
Naja, also es ist ja nicht so, dass er komplett gesperrt ist, im Sinne von, er darf noch nicht mal das Training leiten. Insofern, der allergrößte Teil für so ein Bundesligaspiel wird ja in der Woche vorbereitet. So, die Ansprache wird er wahrscheinlich auch noch gehalten haben dürfen im Hotel. Und was dann auf dem Platz passiert, ich glaube jetzt nicht, dass das so einen riesen Einfluss hat, weil das Verhältnis zu Markus Krösche oder von Markus Krösche zur Mannschaft ist eigentlich auch relativ intakt, das ist gut. Ich habe vor 3 Wochen, glaube ich, erst noch mit Markus zufällig telefoniert und also von der Seite her passt das und ich glaube nicht, dass das jetzt so einen riesen Einfluss hat, ob Schmidt jetzt unten oder oben sitzt. Natürlich ist es immer besser, wenn der Chef persönlich mit dabei ist. aber es wäre zu leicht, das darauf zu schieben. Mhm.
Ja, André, dann muss ich die Frage an dich mal stellen, was sind denn dann die Gründe dafür, dass Leverkusen einfach keine Konstanz reinbekommt? Und jetzt, ich finde sogar fast schon saisonübergreifend, das ist ein Leverkusener Problem.
Ja, ich habe es jetzt nicht so sehr verfolgt bei Leverkusen. Ich habe es vorhin, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Meines Erachtens mit dem Kader, mit den Voraussetzungen müsste bei Leverkusen eben auch mehr drin sein. Und das ist sicherlich auch das Ziel, eigentlich dann einen Champions-League-Platz anzuvisieren. Rechnerisch sicherlich noch absolut im Bereich des Möglichen. Ein Punkt jetzt, glaube ich, Rückstand. Also, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, hier die sportliche Leitung, Roger Schmidt und Rudi Völler, das war jetzt vielleicht für die dann doch mal ein Schuss vor den Bug zur rechten Zeit, diese ganze Schiedsrichtergeschichte. Denn bei beiden ist das ja allgemein bekannt, dass sehr viel Gemecker ist und auch wenig, ja, eigentlich bei beiden in verschiedenen Bereichen wenig Selbstkritik und Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen. Wir haben natürlich auch ein bisschen Verletzungspech jetzt. Toprak kann man, glaube ich, schon sagen, ist der Abwehrchef, dass da gegen Mainz dann solche Gegentore fallen. Hätte mit ihm vielleicht auch anders ausgesehen. Aber so prinzipiell, ja, einige Spieler vielleicht nicht so in der Topform, wie sie es mal waren, Calhanoglu oder Bellarabi. Aber eigentlich, ja. Also, da müsste mehr drin sein, woran es genau liegt. Mal Herrn Schmidt fragen.
Hat er gerade wieder etwas mehr Zeit. Naja, es ist tabellarisch nicht so viel passiert, alles etwas zusammengerückt. Wir haben Gladbach mit 36 Punkten auf 4, dann Mainz und Leverkusen mit 36 und 35 Punkten dahinter und Schalke mit 35 Punkten und dann das schon angesprochene Loch zum VfL Wolfsburg mit 31 Punkten und die eine Mannschaft, die ich jetzt nicht mit aufgezählt habe, ist Hertha BSC, die mit 39 Punkten auf Platz 3 liegen. Unter anderem jetzt auch wieder gewonnen beim 1. FC Köln. Es gab viel Aufregung um ein Handspiel von Skjelbred. Ich weiß nicht, ob wir da auch Meinungsverschiedenheiten haben. Ist schon ein Handspiel, aber halt auch wahnsinnig schwierig in der Realgeschwindigkeit zu sehen, fand ich.
Ja, also ich glaube, die Hertaner, sowohl Schelbred selbst als auch sein Trainer, denen war schon klar, dass sie sich nicht hätten beschweren können, wenn das gepfiffen worden wäre. Wobei ich jetzt, wenn man sich die Szene anguckt in der Zeitlupe, ist es auch so ein bisschen, scheint mir, dass Schelbred einen Moment lang tatsächlich gar nicht wusste, wo der Ball ist. Und dann ist es natürlich so eine Sache mit absichtlichem Handspiel. Aber Fakt ist, er hat ihn gespielt, zu seinem Vorteil, damit seine Körperfläche vergrößert und natürlicher Hand- oder Armhaltung war es jetzt auch nicht unbedingt. Insofern, ja, an sich schon eigentlich ein klarer Elfer. Da haben sie Glück gehabt. Ansonsten, finde ich, haben sie jetzt aber auch nicht unverdient diesen Sieg nach Haus gefahren, der, glaube ich, jetzt doch der erste in dieser Rückrunde war.
Ja.
Andererseits haben sie am letzten Spieltag mit dem Unentschieden es geschafft, von Platz 4 wieder auf Platz 3 hochzuspringen. Also sonst will also auch niemand so richtig. Und ich bin ja schon, seitdem ich im Olympiastadion live das Unentschieden gegen Dortmund gesehen habe, glaube ich ein wenig, dass es zumindest tatsächlich im Bereich des Möglichen ist, dass Hertha bis zum Schluss auf diesem Platz 3 bleiben könnte. Oder falls sie nochmal wieder runtergehen sollten, tatsächlich auch wieder zurückgehen könnten. Platz 4 wäre jetzt die Qualifikation für die Champions League, wäre aus Hertha-Sicht natürlich immer noch ein riesiger Erfolg. Für die Kaderplanung wäre es natürlich schwieriger, weil der Manager dann im Prinzip bis Saisonbeginn nicht weiß, in welchem Wettbewerb seine Mannschaft spielt. Er weiß nur, es gibt internationale Spiele und damit mehr Spiele zu spielen, was natürlich dafür spricht, den Kader auch in der Breite ein bisschen zu verstärken. Aber ja, gegen Dortmund, das war schon eine sehr reife Leistung. Und dann, wenn man jetzt auch nochmal solche engen Spiele wie jetzt in Köln dann gewinnt wiederum. Also diese Mannschaft ist einfach erstmal natürlich aus der Defensive heraus, die eine unglaubliche taktische Disziplin, also wie die alle miteinander verschieben und Ja, das hat einfach dieses Spiel gegen Dortmund gezeigt. So ein Aubameyang, den kann ja auch nicht ein Innenverteidiger alleine irgendwie ausschalten, wie die das einfach als Team gelöst haben und aber im Vergleich zur letzten und vorletzten Saison dann eben auch nach vorne durchaus. Also sie sind jetzt nicht überfordert, wenn sie plötzlich den Ball haben und aufbauen sollen oder vielleicht sogar selber das Spiel machen sollen. Da gibt's inzwischen auch Lösungswege, sagen wir mal. Und ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, da haben aus meiner Sicht eben auch alle Transfers gepasst, mit Ibisevic dann nochmal die Lücke im Sturm geschlossen, so dass Kalou auch eher in der Regel über außen spielen kann, was ihm offensichtlich mehr liegt. Dann Darida im Mittelfeld, das war ein hammerguter Transfer einfach, der ist flexibel und der kann sozusagen von offensiv bis defensiv praktisch jede Position auch im Mittelfeld spielen. Da hat Michael Preetz eine ganze Menge richtig gemacht. Dass ich diesen Satz nochmal sagen würde.
Und ich weiß gar nicht, was man dem noch anfügen soll, Ralf.
Von meiner Seite aus relativ wenig, bis gar nichts.
Ich muss ja dazu sagen, ich habe sie ja vor der Saison durchaus eher im Abstiegskampf gesehen, aber
frag mich mal. Das ist der Tabellentipp, der mir von den Hertaner-Fans genüsslich um die Ohren gehauen wird, schon seit Spieltag 1 im Grunde, dass ich Hertha auf 17 getippt habe. Aber im Nachhinein muss man sagen, da war ich halt auch wahnsinnig schlecht.
Oh, da warst du ja gar nicht mal so gut.
Nee, aber ich hätte auch zum Beispiel einem Salomon Kalou nie zugetraut, dass er nochmal effektiv guten Fußball spielt. Ja, auch generell. Also nicht nur die Art und Weise, wie er Tore schießt, sondern auch jetzt auch die Vorlage zum 1-0 so ein bisschen symptomatisch. Die Art und Weise, wie er jetzt auch Bälle verteilt, das habe ich einfach vorher nicht von ihm gesehen. Man wusste, dass es der Theorie nach in der Vergangenheit schon mal konnte, aber man dachte, vielleicht ist der einfach drüber und das macht er jetzt aber super.
Also ich finde ja immer noch, dass er so ein bisschen einfach vom Bewegungsablauf her oft seltsam aussehende Bewegung hat, wo man eher denkt, das ist so ein Flipper-Typ, wo der Ball leicht verspringt, aber er trotzdem dann immer den Ball behält. Also wie gesagt, es sieht unkonventionell aus. Es ist jetzt nicht immer super elegant, seine Ballbehandlung, aber er hat da durchaus eine gewisse Ballkontrolle. Dann hat man natürlich so den Faktor, dass er, wenn er nicht als zentrale Spitze agiert, dass er natürlich auch wesentlich mehr Defensivarbeit verrichten muss, was natürlich nicht gerade sein Spezialgebiet ist, um das mal freundlich zu formulieren. Aber da hat Dada es zumindest geschafft, dass er die notwendige Laufarbeit auch verrichtet, dass er da eben vielleicht auch nicht super gut in den Defensivzweikämpfen immer ist, aber dass er zumindest da ist und die Räume dann teilweise zumacht, indem er tatsächlich die Wege nach hinten geht. Und das war, glaube ich, vorher nicht unbedingt der Fall. Und manchmal denkt man sich dann noch bei bestimmten Laufwegen, wenn er sich dann zurückfallen lässt, das sieht jetzt alles recht seltsam aus, aber es führt dann teilweise auch dazu, dass der Gegner dann mal in seinem Defensivverbund auseinandergerissen wird, vielleicht auch durch Verwirrung über das, was Kalou da anstellt. Also ich würde schon sagen, er ist so ein unkonventioneller Spieler, dem man nicht unbedingt sofort seine Qualität ansieht. Und die Qualität ist jetzt nicht unbedingt in erster Linie sofort jede Chance reinzumachen, aber er verteilt dann da tatsächlich auch die Bälle ganz gut, ja. Und Mitchell Weiser ist natürlich auch, ich meine, ich würde ihn jetzt nicht als den Riesenüberflieger sehen, aber er ist schon am oberen Limit dessen, was man sich so von ihm erwarten und erhoffen konnte aus härter Sicht.
Ja, deswegen wurde der Vertrag ja auch schon verlängert. Und wenn wir noch ein Wort über den FC verlieren wollen, die haben jetzt mal wieder Pech gehabt mit einer Schiedsrichterentscheidung und gleichzeitig kann man sagen, ein bisschen unglücklich diese Niederlage, aber sie haben es sich erspielt, dass das jetzt tabellarisch nicht mehr so richtig reinhaut, denn die liegen auf Platz 10 mit 29 Punkten und spielen eine richtig, richtig gute Saison, in der auch nach oben noch mehr möglich gewesen wäre. Hat Peter Stöger wunderbar hinbekommen, Ralf.
Absolut. Und auch wenn nach oben hin mehr möglich wäre, ich glaube auch in Köln, auch wenn das Umfeld auch sehr empfänglich ist für verrückte Ideen, sobald es mal drei Spiele gut läuft. Aber da sind Jörg Schmadtke und Peter Stöger schon realistisch und realistisch genug, um zu wissen, hey, die Tabellenregion so 7, 8, 9, 10, wenn wir uns da bewegen, ist alles wunderbar. Also ja. Alles weiter oben ist, glaube ich, auch nicht das realistische, ist nicht der realistische Bereich für Köln. Möglicherweise noch nicht.
Ja, mal sehen, was sich da tut. Ja, richtig. So, und dann können wir doch eigentlich ganz persönlich aus diesem Spieltag rausgehen, nachdem wir viel über Abstiegskampf und Ausbleiben der Perspektive gesprochen haben und viel über ein Rennen um Champions-League-Plätze, wo irgendwie keiner weiß, wie man eigentlich 3 Punkte holt, können wir doch mit einem persönlichen Fazit über den 1. FC Köln eigentlich diesen Spieltag zumachen.
Also von meiner Seite aus gibt's nichts mehr zu sagen. Versöhnliches über den 1. FC Köln, besser wird's nicht.
Und André möchte auch nichts mehr einfügen. Dann bleibt mir an dieser Stelle noch Podcast-Grüße loszuwerden an das Textilvergehen, den Ur-Ur-Ur-Fußball-Podcast. Wer diesen Podcast noch nicht gehört hat, ist selbst schuld. Zum 1. FC Union Berlin, immer hörenswert und ganz herzliche Glückwünsche. 250 Folgen haben die jetzt schon aufgenommen. Hört da unbedingt mal rein. Alle anderen Podcasts findet ihr unter rasenfunk.de/podroll. Und in dem Sinne kann ich nur noch euch beiden danken. André, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Auch hier die Hörempfehlung, in den Weserfunk reinzuhören. meinsportradio.de/weserfunk. Und bei Twitter bist du als @André_Anchoelo vertreten. Vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Ja, ich danke auch.
Und auf der anderen Seite, verspätet hinzugestoßen, aber umso mehr habe ich mich gefreut, dass es noch geklappt hat, Ralf Gunnisch, Ex-Bundesliga-Profi. Man muss Bundesliga einfach verfolgen, das kann ich jedem wirklich nur ins Herz legen. Ich mag das Format unglaublich gerne. Der Upload des Podcasts könnte noch ein bisschen schneller sein, aber so ist das eben. Von den Rocket Beans bei Twitter als @Felgenralle unterwegs. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne, bitteschön.
War jetzt dann vielleicht auch ein kleines Warm-up für heute Abend, ne?
Richtig, ja. Okay.
Gut, dann grüß mal Tobi Escher. Den haben wir auch bald mal wieder mit dabei. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wir hören uns am Donnerstag wieder nach dieser englischen Woche und dann noch am Samstag und am Montag. Mensch, das wird eine Rasenfunkwoche. In diesem Sinne, habt viel Spaß bei allen Spielen. Möge es möglichst wenig Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04 sein, also vom Spielniveau her. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.